Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Dies ist die Schlusskonferenz zum vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir besprechen den zurückliegenden Spieltag und tun das heute mit folgenden Gästen. Aus Neuss begrüßen wir Jens Buschmann, er ist vielen bekannt als @baumwollhose bei Twitter bzw. durch schwarzgelb.de und den zugehörigen Auf der Ohren-Podcast. Herzlich willkommen, Jens.
Guten Abend.
Schön, dass du dabei bist.
Ja, freut mich auch.
Aus München ist uns Fatih Demirelli zugeschaltet. Er ist Sportredakteur und Bayern-Reporter beim Portal Spox.com. Servus, Fatih.
Servus. Schönen Abend auch allen Zuhörern.
Schön, dass auch du dabei bist. Und diesmal gar nicht in München, sondern irgendwo im tiefsten Franken sitzt heute mein hochgeschätzter Partner, der euch ab jetzt durch die Sendung führen wird. Max Jakob Ost. Servus, Max.
Servus, Frank. Vielen Dank, Frank, der du im schönen Mehring sitzt. Ja, schön, dass ihr alle uns zuhört, trotz prominenter Konkurrenz einer nicht erwähnenswerten kriminologischen Sendung. Wir wollen über den Spieltag reden. Und ihr könnt über diesen Spieltag gerne mitreden, indem ihr das Hashtag Rasenfunk verwendet oder uns auf die Pinnwand knallt bei Facebook, Twitter und so weiter. Tut das sehr gerne. Wir nehmen Beats immer gerne mit in die Sendung auf, wenn wir es irgendwie inhaltlich und technisch hinbekommen. Lasst uns einsteigen mit dem Spieltag und da geht meine erste Frage an den Jens, der ja durch und durch BVB-Fan ist. War für dich Schalke gegen Eintracht das schönste Spiel des Spieltags?
Also wenn ich mir die Ergebnisse ansehe, denn von dem Spiel habe ich leider nicht so viel gesehen, war das, oder von den Ereignissen, war das schon, hätte es vielleicht ganz gern, ganz gut noch beim 2-0 bleiben können, aber zwei rote Karten sind jetzt nichts, worüber ich mich ärgern würde.
Das verwundert nur so mittel. Für mich war so ein bisschen das Symbol für das ganze Spiel, war Kevin Prinz Boatengs Zweikampfverhalten vor dem 0-2. Der springt wahnsinnig engagiert in Marco Russ rein und der geht halt einfach an ihm vorbei und nagelt das Ding halt dann den Winkel, was er auch wahrscheinlich so in seinem Leben nie wieder schaffen wird. Fatih, wie hast du denn das Spiel gesehen?
Es ist halt momentan so wieder leider alles typisch Schalke, dass alles wieder zusammenkommt. Jetzt hat man schon so viele Verletzte und dann sehen noch zwei Spieler rot. Also das Bild von Schalke, muss auch zugeben, dass ich jetzt vier Wochen außer Landes war und auf der Heimfahrt aus der Türkei oder jetzt alle sämtliche Kicker verschlungen habe und natürlich Spox verschlungen habe und dann die Verletztenliste von Schalke gesehen habe und das war ja eigentlich die komplette Abwehr und auch die ganzen Vertreter der Abwehrspieler. Diesmal haben jetzt Draxler und Boateng die Karten gesehen und fallen nächste Woche aus. Es ist so, leider das Bild, ich muss auch zugeben, weiß nicht, wie viele mir da die Meinung teilen. Ich bin ein Jens Keller-Fan, ehrlich gesagt. Ich finde den Typen ich finde den Typen gut. Trotz der ganzen des Widerstands, den er leider über sich ergehen lassen muss und auch, ja, trotz des fehlenden Charismas, das man ihm anhängt, finde ich, dass der einen hervorragenden Job macht, eine super Ruhe weg hat und jetzt auch in der Saison wieder mit gefühlt 21 Ausfällen wieder eigentlich einen guten Job macht und zuletzt gegen Bayern. Die Punkte, die hat es gestern auch wieder eigentlich wieder Moral bewiesen. Daher kann man fertig das gestrige Ding eigentlich jetzt mal als positives Signal für Schalke.
Ich bin auch großer Jens Keller-Fan, weil der immer für Unruhe sorgt. Das ist ganz super. Also ich glaube, der ist fachlich gar nicht so übel, aber das Charisma geht ihm halt vollkommen ab und deshalb wird immer Unruhe herrschen, solange der da ist. Und ich hoffe, er macht noch zwei Wochen. Danach ist mir dann auch egal, ob er noch da ist oder nicht.
Also gut, jetzt mal inhaltlich gehe ich jetzt mal nicht zu sehr auf deinen Punkt ein, Jens, verzeih mir das, aber findest du denn wirklich, dass er Unruhe reinbringt? Ich finde ja, dass die Unruhe eher mal von außen an den Verein rangetragen wird. Ich sehe Jens Keller in der Opferrolle.
Kann man durchaus so sehen, ja. Also das würde ich gar nicht widersprechen, aber solange Jens Keller da ist, gibt's Unruhe bei den Blauen. Mhm. Und das ist der Punkt. Ich glaube, wenn man da jetzt irgendwann mal eine in Anführungsstrichen große Lösung präsentieren würde, dann wäre vielleicht auch ein bisschen Ruhe oder auch nicht. Aber ich glaube, Jens Keller wird da immer für Unruhe sorgen, egal wie oft ein Fleischfabrikant im Doppelpass sagt, dass Jens Keller nicht zur Disposition steht.
Wobei ich ja glaube, dass gerade Jens Keller dafür sorgt, dass nicht noch mehr Unruhe aufkommt, weil er nie irgendwie großartig gegensteuert, nicht noch selbst auf den Fleischfabrikanten reagiert oder auf irgendwelche Strohfeuer aus dem Umfeld und ja, eigentlich immer so ein bisschen das Feuer rausnimmt und mit einer unfassbaren Sachlichkeit an die Sache rangeht. Und jetzt auch nicht wirklich den einfachsten Kader, nicht den einfachsten Spieler. Jetzt mit Boateng gestern wieder einen Spieler rot gesehen, der, da haben wir heute intern in der Spox-Redaktion darüber gesprochen, der eigentlich auch immer eine Mannschaft super mitreißen kann, aber leider auch in beide Richtungen. Sowohl wenn es positiv läuft in die richtige Richtung, dann auch jetzt in die andere Richtung, aber selbst das managt er wunderbar und deswegen glaube ich gar nicht, dass er so der Unruhestifter ist, sondern eher das Gegenteil, da viel mehr den Drive rausnimmt, wenn Unruhe aufkommt.
Das heißt, wir haben so einmal die These, Jens Keller ist quasi der Zündler in der Feuerwerksfabrik und einmal haben wir die These, wenn Jens Keller nicht da wäre, dann wären das 10 Feuerwerksfabriken, die alle gleichzeitig in einer Supernova explodieren. Also du sagst quasi, Fatih ist wenn noch viel, viel schlimmer ohne Jens Keller.
Absolut. Also ich überlege mir gerade, wenn er da jetzt noch so einer wäre, der ja selbst noch sehr meinungsstark oder meinungsstark ist, glaube ich, Jens Keller schon eher nach intern. Aber wenn er jetzt noch nach außen auch noch anfangen würde, ständig emotional zu reagieren, auf alles zu reagieren, was um Schalke passiert, ja, dann ist da Dauerunruhe, egal ob die ob Schalke gewinnt, ob sie weiterkommen. In der Woche haben sie jetzt in London ein achtbares Ergebnis geholt. Jetzt, wie gesagt, ich wette jetzt auch gestern wieder trotz der Probleme als Positionssignal. Und trotzdem ist da Unruhe. Und wenn er dann auch noch anfangen würde, da groß rumzuposen, dann wird das nicht funktionieren. Aber er macht das sehr gut, sehr, sehr gut, finde ich.
Mhm. Ich weiß nicht. Das ist schön, mal so eine Meinung zu haben im Podcast. Entschuldigung, Jens, ja?
Ja, ich weiß halt nur nicht, ob mit einem anderen Trainer nicht weniger Unruhe von außen herangetragen würde. Ja. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich.
Gebärden hätte sein können.
Ja.
Ja, vielleicht erleben wir das ja noch. Vielleicht gibt es ja doch irgendwann den Schalke-Trainer Thomas Tuchel, der uns alle dann ganz überraschend, also wo sie dann überraschend diesen Thomas Tuchel einfach aus der Kiste ziehen, den niemand mehr auf dem Schirm hatte.
Niemand.
Und dann kann man das vielleicht noch, vielleicht kann man das dann noch nachprüfen, diese These. Lass uns noch mal kurz zum Spiel kommen, vor allem zu den Platzverweisen. Das Gelb-Rot von Boateng, klassische Kevin-Prinz-Aktion. Was sagst du dazu, Fatih?
Ja, also ich muss sagen, dass die Schiedsrichter, ich war es noch nie, selbst als aktiver Spieler in der Jugend noch, jetzt als Journalist noch, als Fußballfan überhaupt, ich bin einfach kein Freund von Schiedsrichtern. egal wie gut sie sind, ich bin kein Freund von Schiedsrichtern und ich fand es auch gestern wieder, ja, er hätte vielleicht in einer anderen Position gelb sehen müssen, er hat das da gesehen. Ich finde, dass die Karten schnell gezückt werden. Bei dem Spiel war es genauso. Und ich glaube, ich kann keine wirklich, keine Lanze über den Schiedsrichter brechen. Also das ist, finde ich, halt auch wieder viel zu schlecht angefangen in der Bundesliga.
Und beziehst du das auch auf die rote Karte gegen Draxler?
Ja. Man kann sie sicher geben. Also machen wahrscheinlich auch 9 von 10 Schiedsrichtern heute, Denis Aytekin, wer es gesehen hat, gegen Donati war es auch, musste rot zeigen, macht jeder Schiedsrichter, aber ich sehe es halt auch wie Dieter Hecking, dass das Spiel halt, also dass das Fußballspiel an sich inzwischen irgendwie alles total kaputt gemacht wird, durch irgendwelche Regelauslegungen und neuen Regelauslegungen. Als Zuschauer kommt man da eigentlich auch gar nicht mehr richtig mit. Also regeltechnisch sind die alle richtig, aber persönlich hat man dann oft eine andere Meinung.
Das heißt, ohne Colinas Erben jeden Tag auswendig gelernt zu haben, kann man das gar nicht mehr so durchblicken, wie die entscheiden.
Absolut, absolut. Ich weiß gar nicht, wie oft ich bei der WM die Colinas Erben nach irgendwelchen Situationen gefragt habe. Das ist jetzt eigentlich auch so richtig und ich bin echt froh, dass die Jungs das auch alle wunderbar machen.
Jetzt würde ich aber trotzdem nochmal gerne darauf zurückkommen, dass du sagst, so wie Dieter Hecking sagt, dass solche Schiedsrichterentscheidungen den Charakter des Spiels verfälschen, aber kann man das bei so einer Sache wie jetzt der Tätlichkeit von Draxler eigentlich sagen, weil das hat ja mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun gehabt.
Ja, nee, klar, also das nehme ich jetzt mal raus. Also da, klar, da muss man es auch differenzieren, da ist es dann vielleicht auch, wie es jetzt eigentlich ich gerade mache, mache ich es mir sehr einfach, dass ich dann so ein bisschen auf die Allgemeine, also ein bisschen verallgemeinern sage, ja, die Schlichter sind schlecht, das kann der Draxler auch nicht machen. Muss man Not geben, aber ich bleibe bei meiner These, dass das insgesamt ja, schon überhand genommen hat in der Bundesliga, aber auch in anderen Ligen, weil ich weiß ja, dass ich international sehr viel Fußball gucke, dass das schon, gefühlt ist es einfach mehr geworden als früher, dass man deutlich mehr schneller rot sieht, weil die Schiedsrichter auch, ich habe mal jetzt mal mit dem türkischen Schiedsrichter in der Türkei gesprochen, weil ich zufällig gesehen habe, dass sie auch angeleitet werden, noch schneller rot zu zeigen, noch viel mehr Spielraum bekommen haben für rote Karten. Und ich habe das Gefühl, dass die Schiedsrichter das auch nutzen. Aber jetzt im aktuellen Fall Draxler ist das völlig okay.
Ich kenne ja mindestens einen hier in dieser Runde, der jetzt gar nicht so findet, dass das zu wenig Platzverweise waren. Und ich vermute einfach mal, dass das der Jens ist, mit dem Blick auf den übernächsten Spieltag. Auf einer Skala von Loriot bis Louis Dufournet, wie sehr musstest du lachen, dass die Schalker zu ihren, ich glaube, 9 Verletzten jetzt auch noch mindestens einen gesperrten Spieler haben?
Also den Boateng-Fall fand ich gar nicht so lustig, weil das war halt eine klassische gelb-rote Karte für taktisches Foul, wie auch immer. So diese Ballack-WM-gelbe Karte. Aber die Draxler-Karte ist natürlich, also da musste ich mir wirklich verkneifen, laut loszulachen, weil das einfach unfassbar dumm ist. Und da habe ich auch keinerlei Mitleid und werde auch kein Mitleid mit haben. Für sowas muss man schon aus Dummheit die rote Karte sehen. Und das hat mich schon gefreut, ja.
Das glaube ich. Lass uns ganz kurz mal diese 2 Spieltage vorangucken. Ihr spielt auf Schalke, aber ich sag mal, es gab schon schlechtere Ausgangspositionen fürs Derby, oder?
Ja und nein. Ich weiß nicht, wie dein Kenntnisstand ist, aber wir haben heute beim BVB noch erfahren, dass Henrik Mkhitaryan für 4 Wochen ausfällt und sich zu der illustren Runde aus Mats Hummels, Marco Reus, Nuri Sahin, Ilkay Gündoğan und, ich weiß nicht, wer alles ausfällt, hinzugesellt. Und das macht es nicht unbedingt besser. Dass es bei den Blauen jetzt auch nicht so gut aussieht, kommt uns ja entgegen, aber prinzipiell ist das, glaube ich, wird das kein schönes Derby. Wird dann vermutlich so Gladbach-Köln-Dimensionen annehmen.
Also meine Freunde aus Istanbul freuen sich tierisch, dass bei Dortmund zurzeit so viele Verletzte sind, weil macht am 22., Jens, korrigiere mich, oder am 22. ist ja das Gala gegen Dortmund-Spiel in Istanbul. Und weil Gala momentan auch auf Köln-Gladbach-Niveau spielt, freut man sich sehr, also natürlich freut man sich nicht auf Verletzungen, aber man freut sich auf jeden Spieler, der Gala noch weniger bearbeiten muss. Von daher ist es ganz gut, dass jetzt auch Schalke Dortmund nochmal stattfindet.
Ich hoffe, dass das von unserer Seite gewohnt zivilisiert stattfindet.
Aber natürlich.
Wobei ich hätte damals Kevin-Prinz Boateng, als wir den ausgeliehen hatten für das halbe Jahr und er, ich glaube, Mladen Krstajic war das, nach 4 Minuten vom Platz getreten hat, sich gelb abgeholt hat und zur Halbzeit ausgewechselt werden musste. Da hätte ich Boateng gern so einen 5-Jahres-Vertrag gegeben, weil er so derjenige war, der gezeigt hat, dass er weiß, was ein Derby bedeutet. Auch wenn er dann nur ein halbes Spiel spielen konnte. Mittlerweile sehe ich das natürlich so wie er, dass er mal einer meiner Lieblingsspieler war und nicht mehr ist. Und das hat er ja bei euch, glaube ich sogar, bei Spox umgekehrt gesagt. Der BVB war sein Lieblingsverein und ja, hat sich ja jetzt dann erledigt.
Ja, also ich kann es nur bestätigen. Also der hat im Interview, das war auch sehr ausführlich damals, ein Kollege Haruka Gruber und Frank Buschmann geführt. Es war sehr, sehr BVB-freundlich damals. Ich glaube, das war noch gar nicht, stand noch gar nicht fest, dass er zu Schalke gewechselt ist. Ich glaube, das Interview würde heute noch anders machen. War sehr, sehr BVB und sehr Klopp-freundlich, aber das ist ja also auch nicht überraschend. Also ich habe jetzt auch noch keinen Spieler gehört, der jetzt noch ein schlechtes Wort Richtung Jürgen Klopp fallen lassen hat.
Ich habe zu Kevin-Prinz Boateng und Jürgen Klopp noch eine Anekdote. Ich habe Jürgen Klopp irgendwann mal auf dem Parkplatz getroffen, nach der Trikotpräsentation oder sowas in Dortmund, ich weiß es nicht genau. Und habe ihn dann gefragt, war halt zu der Zeit, als wir Boateng verpflichten konnten, weil wir das Geld nicht hatten. Und Markus Vollner, glaube ich, weiß gar nicht, ob der aus München kam, kam aus der 2. Liga, geholt. Und hat mir dann erklärt, das ist wie wenn du ins Autohaus gehst, einen Porsche kaufen willst, aber nur Geld für einen Golf hast, dann kaufst du dir natürlich trotzdem den Golf, denn der bringt dich immer noch zuverlässig von A nach B. Und so hat Jürgen Klopp mir erzählt, warum wir Markus Vollner statt Kevin-Prinz Boateng gekauft haben.
Der Golf unter euren Spielern. Das ist doch ein netter Vergleich.
Ich meine, Markus Vollner ist verdammt häufig deutscher Meister geworden dafür, dass er so wenig in der 1. Liga gespielt hat.
Und ganz offensichtlich ist Jürgen Klopp doch kein so gutes Opel-Testimonial, wie man immer dachte.
Oder war man
hinter dem Porsche?
Naja, es ging ja nur um den Vergleich zwischen hochklassig und teuer. Wobei ein Golf ist auch ganz schön teuer geworden mittlerweile, habe ich mal so bemerkt.
Aber bevor wir jetzt zu weit abschweifen, würde ich sagen, wenn wir doch jetzt sowieso schon beim BVB sind, ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt ganz zufällig durch Jens hinkommen konnten, dann lasst uns doch auch über den BVB sprechen. Jens,
ja.
Jetzt 2-0 gegen Mainz verloren, aber ich stelle jetzt einfach mal die These in den Raum, das Ergebnis war jetzt eigentlich egal, oder? Es viel schwerwiegender war die Verletzung von Mkhitaryan.
Jein, da die Verletzung erst heute dann publik wurde und das gestern noch so aussah, als konnte er zu Ende spielen oder hat er auch zu Ende gespielt, was dann daran lag, dass die Verletzung irgendwie bei einem Pressschlag in der 90. auftauchte, hat mich das schon geärgert, weil das wirkte so spielerisch schon ganz okay und auch zielstrebig einigermaßen, aber es wirkte auch ein Stück weit so, als wollte sich die Mannschaft so ein bisschen schonen und hat gedacht, okay, über die individuelle Klasse machen wir das eh. Und es gab auch 4-5 Torchancen, die eigentlich drin sein müssen. Adrian Ramos muss, glaube ich, 2 Tore schießen. Und ja, dann fängst du dir halt so 2 Dinger und plötzlich reicht dann die individuelle Klasse doch nicht mehr, um das Spiel noch zu gewinnen. Und das war schon ärgerlich, weil es nicht hätte sein müssen.
Das heißt, ihr habt es ein bisschen im Kopf verloren, wie man so unschön sagt.
Ich kann nicht in die Köpfe gucken, sondern nur davor. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wir waren einfach platt oder sowas. Natürlich zum Schluss hin konnten wir vielleicht nicht mehr so mitgehen, aber ja, das ist der 3. Spieltag oder 4. Spieltag. Wir hatten ein Champions-League-Spiel, ein Pokalspiel. So platt sollten die eigentlich alle noch nicht sein, trotz verhältnismäßig vieler Verletzter.
Jetzt hört sich das aber dann ein bisschen so an, als hätte irgendwie, verzeih mir den Bayern-Vergleich, aber als hätte Robben auf einmal verlernt, nach innen zu ziehen und mit links aufs Tor zu schießen, weil ich hätte jetzt gesagt, gerade diese Motivation in die Spielerköpfe zu bekommen, das ist doch so eine der größten Stärken von Jürgen Klopp, oder? Ist das nicht verwunderlich?
Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr auch schon so 2-3 Spiele, die wirklich komplett, wo du wusstest, das haben sie jetzt im Kopf verloren. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Klopps Stärke oder Schwäche war. Natürlich war die Mannschaft immer gut eingestellt, auch taktisch. Ich fand das auch gestern nicht schlecht. Wie gesagt, wir hatten bis zur Führung von Mainz, glaube ich, 3-4 Torchancen, die für ein Tor gut waren. Aber es war halt, du hast schon gemerkt, es ist nicht so bissig, nicht so konsequent und nicht so zielstrebig wie am Dienstag gegen Arsenal. Und ja, das kann natürlich an unterschiedlichen Aufstellungen liegen, an unterschiedlichen Systemen. Oder halt ein Stück weit daran, dass die Leute nicht ganz so 100% gegeben haben wie in der Champions League.
Jetzt gab es auch noch einen Gegner, da würde jetzt meine Frage mal an Fatih gehen. Der BVB war jetzt sicher nicht auf dem 1A-Level, nicht die 1 mit Sternchen, aber Mainz war auch diesmal ein richtig starker Gegner, oder?
Absolut. Also, Trainer, ich muss jetzt auch zugeben, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht. Hümland, keine Ahnung.
Wir haben uns darauf geeinigt, ihn Kasper zu nennen. Das macht alles.
Das kaufe ich sofort. anscheinend auch eine Anekdote aus der Türkei wieder mal. Als vor Jahren Wladimir Beschasnik zu Fenerbahce gewechselt ist, gab es 3 Wochen lang TV-Sendungen, die man ihn ausspricht. Und dann hat man sich auf Wladimir geeinigt. deswegen finde ich auch Kasper jetzt wunderbar. Er hat gestern richtig gesagt, also Dortmund ist im Umschaltspiel, muss ich jetzt keinem sagen, hervorragend. Das hat Mainz gestern hervorragend verteidigt. Also das war echt stark, genau die richtigen Konsequenzen gezogen. Bei den Viererketten standen sehr gut. Also ich will jetzt auch nicht gut den Taktiker jetzt spielen, aber das war genau richtig gespielt. Genauso muss man spielen. Und ich muss auch da vielleicht bei Dortmund eine Kopfsache sagen. Zum einen ja, Kopfsache, bei den anderen, zum anderen glaube ich auch, dass es noch zu viele Spieler gibt, wenn ich jetzt an Ginter wieder gestern denke, die noch ein bisschen Klopp kapieren müssen. Und das wird, glaube ich, noch einfach Zeit nehmen. Also gut, Ramos muss gestern die Tore machen, klar. Das hat nichts mit Klopp verstehen zu tun, aber es sind dann immer noch ein paar Spieler, die das noch hinbekommen müssen, genau dieses Spiel zu verinnerlichen, dann fällt auch mal so eine Rotation auch mal ins Gewicht. Auf der anderen Seite hat Mainz einfach noch den Vorteil, dass man extrem früh in die Saison beginnen musste, wegen der unsäglichen Europa-League-Qualifikation. Und das kommt glaube ich, jetzt Mainz ganz gut zugute, dass sie jetzt die Zeit genutzt haben und jetzt auch vielleicht wie kein anderer Bundesligist momentan sich eingespielt sind, auch wenn jetzt kurz vor Torschluss nochmal 3-4 neue Spieler dazugekommen sind, aber man konnte sich einspielen. Ich glaube auch, dass das Mainz jetzt in den nächsten Wochen auch helfen wird, gegen Gegner, die eben wie Dortmund jetzt sich noch hier und da noch suchen müssen, zu punkten. Man weiß es von Mainz noch vor der letzten WM 2010, als sie da auch nochmal durchgestartet sind, als sich die meisten Clubs noch suchen mussten nach der WM und nach vielen Neuzugängen. Glaube ich auch, dass jetzt Mainz wieder diesen Vorteil genießt einfach. Vielleicht werden sie hinten raus dann so ein bisschen in Formtief fallen, aber jetzt hat man es auch gestern gemerkt, dass sie jetzt einfach Eingespieler sind und diesen Vorteil genutzt haben.
Ganz kurz, möchte ich kurz sagen, Fatih, du hörst dich ein bisschen an, als würdest du nebenher doch den Tatort-Stream laufen lassen. Bitte mach den mal zu, das ist furchtbar. Ich bin auch persönlich sehr enttäuscht. Und wenn meine Qualität schlecht ist, dann liegt das übrigens ausschließlich an den schlechten Netzqualitäten in Franken. Also ich habe eine Entschuldigung.
Ich habe keinen Tatort normalerweise, aber ich hoffe, dass es jetzt besser ist.
Ja, genau. Guck einfach mal, ob du irgendwas noch zumachen kannst.
Okay,
zu deiner These noch, dass Mainz vielleicht profitieren könnte, ist vielleicht ganz interessant, die nächsten Gegner auswärts, Eintracht Frankfurt, gut, das sollte man, wenn man Mainzer Spieler ist, sowieso ernst nehmen. Und dann zu Hause gegen Hoffenheim, auswärts in Gladbach und zu Hause gegen Augsburg, da könnte in der Tat noch ein bisschen was gehen. Jetzt ginge meine Frage noch an Jens. Wie ist es jetzt? Ist das jetzt so ein richtiger Fehlstart von euch oder darf man das nicht überbewerten? Weil letztlich hättet ihr das Ding ja auch gewinnen können, wenn Ramos zum Beispiel das 1-0 macht. Oder wie siehst du das?
Wenn man sich einmal anguckt, dass alle anderen Teams auch jetzt nicht so davon marschieren. Also ist jetzt nicht so, dass deine Bayern 12 Punkte haben und wir mit 6 Punkten total hinterher hecheln. Mhm. Wenn man sich anguckt, dass unser Abwehrchef und Fußballweltmeister Mats Hummels noch keine Minute auf dem Platz stand, dass unser komplettes kreativ-defensives Mittelfeld ausfällt, würde ich das nicht als Fehlstart einordnen. Aber vielleicht bin ich da auch zu sachlich, ich weiß es nicht. Also prinzipiell würde ich nicht von Fehlstart sprechen. Es hätte besser laufen können. Ein Arne von schwarzgelb.de schrieb heute auf Twitter, stellt euch vor, wir hätten Mainz am ersten Spieltag und Leverkusen am vierten Spieltag gehabt. Dann hätten wir jetzt 12 Punkte. Aber es hätte auch ja, vielleicht noch ein Stück, okay, verletzungsmäßig nicht schlechter laufen können, aber sonst, ich sehe das so wie Fatih, wir brauchen, glaube ich, noch so ein bisschen Zeit und das Einspielen vieler Neuzugänge funktioniert halt schlecht, wenn die spielen müssen und nicht spielen können. Und man könnte sie, glaube ich, besser einbinden, wenn das Gerüst da wäre, was sonst da ist, und das fehlt halt momentan. Und dann müssen halt Spieler wie Ginter halt auch von vornherein spielen, obwohl sie vielleicht eigentlich noch 2, 3, 4, 5 Wochen lernen sollten.
Absolut.
Vor dem Hintergrund, wie ist deine Einschätzung, wie geht's jetzt weiter? Ihr spielt jetzt zu Hause gegen den VfB, ich würde das als machbar bezeichnen. Und dann auswärts auf Schalke, da müsst ihr sowieso 150% geben. Was so deine Prognose jetzt mal so Mitte Oktober, wie steht's dann um den BVB?
Was haben wir denn Mitte Oktober noch für Spiele?
Du bist der BVB-Fan.
Ja, ich versuche das gerade in meinem Kopf zu überschlagen. Anderlecht kommt ja dann, glaube ich, noch. Und ja. Ja, ich hoffe, genau, Galatasaray wäre dann am 22. sagtest du, genau.
Und dann HSV am 4. Oktober zu Hause. Auch das würde ich als machbar bezeichnen. Ja, und am 18.
HSV, auswärts. Wer weiß.
Ja, da sind schon andere gestolpert, aber da kommen wir noch zu.
Ich kann das gar nicht einschätzen. Ich würde prinzipiell mit deiner Prognose d'accord gehen, wie man so schön sagt, dass Stuttgart machbar ist und gegen die Blauen muss eh alles rausgehauen werden, was geht. Dann ist noch Anderlecht, da ja, ich hätte gedacht, dass wir Arsenal so an die Wand spielen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob Arsenal an dem Tag besonders schlecht oder wir besonders gut waren. Es ist alles noch nicht so recht einzuschätzen für mich. Mhm. Aber ja, prinzipiell, Stuttgart ist eigentlich machbar. Und ja, die Blauen, da gewinnen wir dann hoffentlich. Alles andere ist nicht so wirklich akzeptabel. Dann Anderlecht, denke ich auch. Wobei das auswärts ist, da würde mir ein Unentschieden vermutlich reichen.
Da wieder ganz kurz einwerfen, Anderlecht, habe ich letzte Woche live im Stadion gesehen. Oh. Eine unfassbar interessante Mannschaft. Also mich hat sie überhaupt nicht auf dem Zettel. Fand ich jetzt in der Gruppe auch bei der Auslosung sehr überraschend als schwaches Glied der Gruppe, aber mit einem 17-Jährigen im zentralen Mittelfeld, sehr diszipliniert, Besni Kasi als junger Trainer, sehr, sehr interessante Mannschaft. Ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass Dortmund die Spiele gewinnen wird, aber man wird sie noch wundern. Ich glaube, die werden dem einen oder anderen noch den Bein stellen. Also Dortmund muss echt sich da strecken. Also das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft.
Ich packe jetzt mal die Klopp-Phrase aus, die er, glaube ich, gestern gebracht hat. Ein Sieg muss immer wehtun. Von daher ist jetzt egal, gegen wen wir spielen, strecken müssen wir uns immer. Absolut. Und ich hoffe einfach, dass es gut geht gegen Anderlecht. Ich hatte die jetzt noch so gar nicht auf dem Zettel und habe nur gesehen, dass bei Galatasaray, ich glaube, zwei oder drei Ex-Amateure vom BVB spielen mit Koray Günther und, lass mich nicht lügen,
Yasin Öztekin.
Genau, danke. Genau. Ja. Und bin gespannt, wie die sich so machen. Die kenne ich ja noch aus der Roten Erde. Aber sonst lasse ich mich da einfach überraschen, sage ich jetzt mal. Also ich
bin guter Dinge. Uns bleibt ja sowieso nichts anderes übrig.
Nee, die Zukunft schauen kann leider keiner von uns, oder?
Bei Max, dann würde ich jetzt an dieser Stelle nicht verraten, aber es hat mich nicht überrascht, dass du das gesagt hast. Und jetzt interpretiere das, wie du möchtest.
Wir müssen das dann unter vier Augen nochmal andere Fragen besprechen.
Genau. So, wenn wir jetzt über den BVB gesprochen haben, dann können wir jetzt auch nochmal kurz die Bayern abhaken. Es geht ein Rascheln durch die Bundesliga, so wie übrigens durch diesen Podcast. Vielleicht könnt ihr beiden Barträger mal gucken, ob einer von euch mit dem Kabel spielt oder ist zu nah, das Mikro zu nah an der Wange hat. Dieses Rascheln, das durch die Liga geht, ist das ein Dino, der langsam wieder aufersteht? Wie siehst du das, Fatih? War der HSV sehr, sehr gut oder waren die Bayern auch einfach irgendwie schwach?
Ich traue dem HSV nicht, muss ich ganz offen sagen. Ich habe heute mit deinem geschätzten Ex-Kollegen Oliver Wittenburg lange über den HSV gesprochen. Wir haben gesagt, ja, wunderbar, 0-0 gegen Bayern, Kampf hat alles gestimmt, aber Trainerdebüt ist ja beim HSV immer super gelaufen. Selbst Michael Oenning hat, glaube ich, sein erstes Spiel 6-2 gewonnen und was da passiert ist, wissen wir alle.
Naja, und letztes Jahr ja wird sich Jens noch ganz gut an das Trainerdebüt erinnern.
Den Tag hat es nicht gegeben, glaube ich. Das war übrigens auch so ein Spiel, das war so eine Kopfsache, glaube ich, aber da können ich... Sage gleich
aber, was dazu. Aber auch Thomas Doll damals gegen Dortmund, glaube ich, auch das erste Spiel gleich 3-0 gewonnen. Also es ist immer so, auch Mert Warwijk, die ersten Spiele waren immer alle wunderbar. Vielleicht auch die ersten 3-4 Spiele waren immer alle wunderbar. Und danach ja, hat man sehr schnell wieder war eine Ernüchterung zu sehen. Oder die Mannschaft hat dann nicht mehr das gezeigt, was sie in den ersten Spielen gezeigt hat. Ich fand schon gestern, dass es sehr interessant war, wie der HSV gespielt hat. Mal viel besser oder viel, viel anders kann man auch gegen Bayern nicht spielen. Auch wenn die Bayern jetzt nicht in der Topform sind, aber das ist, hat sich schon ganz, ganz gut angesehen. So ein Behrami hat mir sehr, sehr gut gefallen gestern, auch was die Körpersprache anbelangt. Nur muss der HSV jetzt halt auch mal liefern, über einen längeren Zeitraum liefern. Ich befürchte aber, oder wie gesagt, ich traue dem HSV nicht. Das kann halt auch wieder schnell wieder in die andere Richtung gehen. Und dann macht man den nächsten Trainer kaputt. Ich glaube, gestern habe ich jetzt die Statistik, der 13. Trainer in den letzten 10 Jahren. Das ist einfach der Wahnsinn. Und wie viele wirklich potenzielle Trainer, also Top-Trainer, haben sie jetzt kaputt gemacht eigentlich? Also ich kann mich an Thorsten Fink erinnern, der war in Basel so der super, super Mensch, der jetzt überall, ja, selbst für Bayern ja vielleicht irgendwann mal, dann kommt man zum HSV. Jetzt will ihn keiner haben, jetzt schlagen sie alle den Kopf, wenn er mal irgendwo im Gespräch ist. Mirko Slomka finde ich persönlich einen sehr angenehmen Zeitgenossen. Mhm. Ich finde, dass er auch ein sehr guter Trainer ist, was ich aus der Entfernung beurteilen kann. Wird jetzt nach dem dritten Spieltag, entlassen, das finde ich ein totales No-Go, ehrlich gesagt. Genauso wie Trainerentlassung nach dem 20. Spieltag, das ist einfach der Wahnsinn. Und Joe Zimbauer schaut super, also ist sehr motiviert, gestern auch die richtigen Mittel gefunden, aber wie gesagt, es dauert dann wieder 3-4 Wochen, beim HSV ist dann wieder alles anders. Wenn der HSV das schafft, jetzt mal die Rückrunde auf dem Niveau weiterzumachen, dann kann man sagen, okay, jetzt haben sie es mal verstanden, jetzt haben sie auch mal eine neue Methode, jetzt haben sie mal einen Trainer aus dem eigenen reingeholt, der jetzt keinen großen Namen hat, der vielleicht auch mit einer anderen Methodik an die Sache rangeht. Aber das ist jetzt ist auch mal Zeit, sonst muss man nämlich nicht die Trainerfrage stellen, die hat man schon beantwortet, die sportliche Führung hat man auch ausgetauscht, dann muss man irgendwann mal sagen, ja, vielleicht hatte die Mannschaft nicht den richtigen Charakter, wenn es jetzt auch nicht funktioniert, nämlich nur dann bleiben sie dann noch übrig.
Ja, oder der HSV ist halt einfach die Trainervernichtungsmaschine und das Ganze ist nur so eine Art Marketing-Gag der Liga. Ich würde das nicht vollständig ausschließen wollen.
Ja, ich möchte Fatih übrigens vollkommen recht geben, so inhaltlich. Ich habe auch von Slomka oder von Marwijk, der auch beim BVB sehr gute Arbeit gemacht hat für die Verhältnisse damals, hat Nuri Sahin groß rausgebracht. Wir hatten, glaube ich, am letzten Spieltag bei den Bayern ein Mittelfeld aus Marc-André Kruska, der jetzt leider bei Cottbus so ein bisschen untergegangen ist. Sami Kaliskan spielt jetzt, glaube ich, auch mittlerweile in der Türkei. Und Nuri Sahin, die waren dann 17, 18 und 19. Und die haben ein super Spiel in der Allianz Arena gemacht. Und ich bin so ein bisschen ratlos, was beim HSV da passiert. Denn die Trainer, die sie hatten, waren ja teilweise eigentlich alle solche, die ich als kompetent einschätzen würde. Vielleicht habe ich keine Ahnung oder ich gibt einfach unerklärliche Phänomene beim Hamburger SV.
Ja, der Verdacht drängt sich schon auf, dass die Trainer jetzt nicht das Problem waren. Weil man müsste eigentlich bei 13 Trainerverpflichtungen in 10 Jahren allein statistisch gesehen einmal richtig greifen und nicht immer daneben liegen. Also das kriegt nicht mal der HSV hin. Aber vielleicht liegt es ja dann doch an was anderem.
Nur woran? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt keine Antwort finden, sonst würden wir die nächsten Trainer beim HSV werden.
Ach so, für die Abfindung würde ich das durchaus machen. Und ich meine, die zwei Wochen Arbeit, die würde ich dann auf mich nehmen. Also, falls das jemand hört, ich würde mich anbieten und ich rasiere mich auch extra für den HSV. Ich weiß ja, dass das wichtig ist.
Ich ziehe trotzdem kaputte Jeans an, falls ihr mich haben wollt, nur so als...
Das wundert mich überhaupt nicht, du BVB-Prolet. Du hast schon den richtigen Trainer gekriegt.
Klopp passt perfekt hier hin, so doof das klingt, aber ist genau.
Ja, natürlich. Und ist das nicht Wahnsinn, dass sich der HSV sogar das versaut hat, weil Klopp hatte ja damals Interesse. Also vielleicht sollten wir noch kurz diese Anekdote zurückspulen für alle Hörer, die es nicht mitbekommen haben. Der HSV hatte Interesse an Jürgen Klopp und Jürgen Klopp war damals als Mainz-Trainer nicht abgeneigt, zum HSV zu wechseln, bis er mitbekommen hat, dass wohl einigen Mitgliedern des 80-köpfigen Aufsichtsrates negativ aufgestoßen ist, dass er in zerrissenen Jeans rumläuft und sich so selten rasiert. Und daraufhin hat er abgesagt. Ja, Wahnsinn.
Zum Glück denkt Spock nicht so, sonst wäre es auch arbeitslos, glaube ich.
Gut, ich könnte jetzt einen sehr einfachen Witz über alle Online-Journalisten machen, aber ich lasse es. Stattdessen hoffe ich einfach, dass sie vielleicht doch Felix Magath holen, denn nach den sensationellen Käsegeschichten, die heute publik wurden über seine Arbeit bei Fulham, könnte man sich da nur drauf freuen. Der Mann hat noch einiges im Köcher.
Ich wünsche es Louis Holtby, den ich auf andere Wege kenne, definitiv nicht, denn der ist damals, glaube ich, in Freudentränen ausgebrochen, als er von unseren blauen Freunden nach Bochum ausgeliehen wurde.
Mhm. Das ist allerdings wahr, ja. Der hatte jetzt auch nicht so die wirklich goldene Zeit unter Magath bei Fulham, aber wer hatte die schon? Nicht mal Magath selbst. Nein. Doch, wir schweifen mal wieder ab. Lasst uns noch kurz, nachdem wir jetzt erfassend erklärt haben, dass es beim HSV ja langfristig eh nichts werden kann, lass uns noch kurz über die Bayern reden. Fatih, wie sind deine Einschätzungen? Nach vorne war das relativ ideenlos. Ist es eine Frage der Verletzung, eine Frage des Trainingsstandes oder einfach jetzt mal Pech?
Von allem etwas, würde ich sagen. Also, dass jetzt die Bayern nach der WM, die aus deutscher Sicht und auch aus holländischer Sicht und aus brasilianischer Sicht auch sehr lang gedauert hat und erfolgreich war, hat man ja schon erwartet, dass das ein schwieriger Start wird für Bayern. Gut, dann kamen wieder ein paar Verletzte dazu. Man hat personell nachgerüstet, aber das ist ja alles, das ist wie beim BVB. Man braucht einfach die Zeit, zum einen auf den Fitnessstand zu kommen, zum anderen auch die neuen Elemente, die man ja auf jeden Fall auch hat. Man hat mit großen, sehr passstarken Spielern verloren, der hat in den letzten Jahren sämtliche Passstatistiken, gut, bis Thiago kam, alle Passstatistiken gebrochen, Passrekorde gebrochen. Alonso ist jetzt da, der ein bisschen anders veranlagt ist. Philipp Lahm wird wieder ein bisschen hinterhergeschoben. Jetzt ist Bernard, es sind ganz viele neue Elemente im Beispiel, eigentlich muss man sagen, dass der Umbruch unter Guardiola ein Jahr später stattgefunden hat oder stattfindet momentan. Also gar nicht in der ersten Saison. Jetzt war es noch manchmal noch ein bisschen Heinkes Fußball noch zu erkennen. Ich glaube, dass jetzt eigentlich der eigentliche Pep-Umbruch jetzt stattfindet und dass das einfach in einer extrem schwierigen Zeit passiert. Jetzt, wie gesagt, Robben hat wieder Wehwehchen gehabt. Und das, ich finde gar nicht, dass die Bayern in der Situation, klar, es jetzt hört sich dann, fühlt sich so ein bisschen wie diese Krise an, wenn sie jetzt zwei Unentschieden in der Liga haben, aber das ist eigentlich, finde ich, alles noch im machbaren Bereich. Der BVB, ich glaube, da freuen sich auch beide darüber, dass beide jetzt nicht in der Topform sind. Ich glaube, wenn jetzt Dortmund Topform wäre, wäre man beim FC Bayern sehr nervös. Wären die Bayern jetzt in Topform, wäre man in Dortmund noch deutlich nervöser. Daher ist es momentan, glaube ich, noch bei beiden sehr, sieht man noch eher entspannt. Ich finde auch, dass die Bayern das momentan auch gar nicht richtig machen, die Ruhe bewahren. Klar, hier und da muss die Kritik geäußert werden, aber ich glaube, so in ein, zwei Monaten, wenn die Bayern es einigermaßen schalten zu überstehen, kommen sie dann auch ins Rollen und dann hat auch Guardiola alle Spieler zusammen, die er braucht, um dann wieder die Maschinen anspringen zu lassen. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt wieder so eine Rekordsaison kommt, aber die Bayern werden auch wieder ins Rollen kommen und dann wird das alles auch wieder gut aussehen.
Mhm. Du hast recht, das ist echt, wenn man so auf Dortmund und Bayern derzeit guckt, ist, als würde man zwei Hürdenläufern zugucken, die halt wirklich an jeder zweiten Hürde hängen bleiben, aber da es beide machen, ist das Rennen bis zum Ende spannend, zumindest bis jetzt zum vierten Spieltag. Noch kurz ein Wort zu Manuel Neuer. Wie hast du den gesehen, Fatih? Ein bisschen wilde Aktion diesmal dabei oder ist das halt einfach das Risiko seines Spiels, das man mitnehmen muss?
Manuel Neuer wird sich nie verändern. Also ich, klar, manchmal schlägt man die Haare über den Kopf und sagt, oh Gott, was macht er jetzt schon wieder? Der wird sein Spiel nicht verändern. Ich finde es auch gar nicht so abwegig. Ich finde es sogar sehr lobenswert, dass er seiner Linie treu bleibt. Klar, geht manchmal der Nutzer in die Hose, aber das ist sein Spiel. Und das soll er auch nicht verändern, wenn er jetzt anfängt, dann zu sagen, so, ich mache es anders, weil jetzt ein paar Leute Angst bekommen. Dann ist es nicht mehr Manuel Neuer, dann ist er nicht mehr der beste Torwart. So wie er es macht, ist er der beste Torwart. Und deswegen finde ich, dass es völlig, völlig okay ist.
Mhm. Jetzt richte ich die Frage extra an Jens. Für die Szene mit dem Handspiel, gelb, okay?
Ja, regeltechnisch denke ich schon. Also ich würde Manuel Neuer prinzipiell für alles, was er tut, die rote Karte geben. Aber da bin ich ja auch nicht gefragt. Und ich denke, regeltechnisch ist das ein Handspiel wie jedes andere, halt an der Mittellinie und dann ist es die gelbe Karte und nicht die rote.
Mhm. Ich fand das jetzt grandios. Ich wollte dich schon unterbrechen und sagen, dass du einfach so viel Größe hast, jetzt zuzugeben, dass das nur gelb war. Mit dem anschließenden Satz. Nun ja,
Manuel Neuer ist halt leider wirklich, also das ist, klingt jetzt doof, aber viel tiefer kann man für mich fußballerisch nicht sinken. Erstens ist er urblau und dann hat er die Blauen auch noch verraten. Und das ist schon, also.
Wird er damit nicht zu deinem Freund dann wieder? Der Feind des Feindes ist doch wieder dein Freund.
Nein, ich mag Integrität. Mhm. Ich schätze zum Beispiel an Bastian Schweinsteiger oder auch an Philipp Lahm ein Stück, dass die halt immer die Bayern geblieben sind, auch wenn keine Ahnung wer gerufen hat. Das ist so das Einzige, was ich an denen schätzen kann. Und das kann ich bei Manuel Neuer nicht schätzen. Ich fände ihn, glaube ich, weniger scheiße, wenn er bei den Blauen geblieben wäre. Und so denke ich mir halt, einerseits ist er einer von denen und dann hat er sie auch noch veräppelt und das finde ich nicht so cool.
Gut. Das sind gewohnt starke Thesen von dir. Vielen Dank dafür. Lasst uns damit dieses im Prinzip auch relativ belanglose 0:0 auch mal abhaken und zu einem anderen 0:0 kommen, das aber ein bisschen mehr Brisanz hatte. Ich rede vom Spiel Köln gegen Gladbach, das Rhein-Derby. Und dazu freuen wir uns sehr, dass wir einen Gast mit in der Leitung haben, und zwar Yannick Sorgatz. Yannick, hallo.
Ja, guten Abend.
Schön, dass du da bist. Ich stelle dich noch ganz kurz vor. Yannick ist ein Gladbach-Blogger, der auch ersten Stunde, würde ich sagen. Er hat auch mehrere Bücher veröffentlicht, die sich zum Teil aus Blogbeiträgen zusammenstellen über Borussia. Sehr empfehlenswert. Und er ist einer derjenigen, der den Sprung geschafft hat vom Blogger zum Journalisten. Du bist jetzt freier Journalist, wenn das richtig ist.
Genau, frei und mehrheitlich bei der Rheinischen Post in Düsseldorf aktiv.
Mhm. Schön. Dann haben wir jetzt die Einschätzung eines Blogjournalisten. Wie ist deine Einschätzung? Wie war das Spiel?
Ein sehr, sehr biederes Fußballspiel auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, jetzt gehst du vom einen belanglosen 0-0 zum nächsten, weil sportlich war es das heute mit Sicherheit. Mhm. Ich sag mal, die Kölner haben hinten gezeigt, warum sie jetzt immer noch kein Gegentor haben, haben vorne gezeigt, warum sie auch erst zwei geschossen haben. Gladbach, ja, viel, viel Ballbesitz, viel, viele ja, Passstaffetten, die dann irgendwie ins Nichts führten. Ich glaube, allein die Innenverteidiger hatten weit über 100 Ballkontakte, kaum Torchancen und ja, Köln dann in der zweiten Halbzeit, als sie ein bisschen Oberwasser hatten, nicht wirklich in der Lage, dann die wenigen Gladbacher Unsicherheiten zu nutzen und deswegen stand das 0-0 gefühlt schon sehr früh fest, würde ich sagen.
Mhm. Also, wie hast du generell so die Stimmung, das Ganze drumherum erlebt?
Ja, es war leider, muss man sagen, vor dem Spiel wieder ein bisschen mehr los als während des Spiels. Ja, das kam dann so von beiden Seiten. Was ich selbst gesehen habe, waren eben so ein paar Dutzend bis 100 Kölner, ich weiß nicht, wie wir sie nennen sollen, Hooligans, so? Nee, auch nicht, irgend sowas.
Sogenannte Fans ist doch einfach schön.
Ja, sogenannte Fans, die probiert haben, die Polizeiabsperrung und die Gitter zu durchbrechen und dann so zum Gästeblock vorzudringen, der so ein bisschen separiert war, dass genau das eben nicht passierte. Und ja, das ging ein bisschen hin und her und ja, war das, was leider immer häufiger auch bei Gladbach gegen Köln jetzt gut über zwei Jahre nicht dazugehört. Ich habe gelesen, dass 60 Leute in Gewahrsam genommen wurden und ansonsten war es im Stadion ganz normale Derby-Atmosphäre, würde ich sagen, und durchaus auch hitzig mal, aber das war jetzt ja, so wie das auch zu erwarten ist und so wie man es auch innerhalb des Stadions dann möchte. Ja, das außerhalb eben nicht so schön. Mhm.
Ja, lass uns auf das Innerhalb besser konzentrieren. Da haben wir auch alle, denke ich, mehr Ahnung von. Ich fand es übrigens gerade sehr schön, dass du vom Kölner Gästebock gesprochen hast und Gästebock gemeint hast. Warum benennen die das eigentlich nicht um, finde ich gut. Ja. Ich hätte eine Frage noch an Jens zu dem Spiel. Und zwar gibt es ja immer so eine halb kolportierte Fanfreundschaftsanfrage der Kölner an die Dortmunder und umgekehrt, würde ich sagen.
Du meinst, wir haben bei Facebook alle so ein Symbol leuchten mit einer 1 aus Köln?
Genau, und wenn ich das richtig interpretiere, hat noch niemand auf als Freund hinzufügen geklickt, vielleicht weil ihr euch über den Beziehungsstatus nicht sicher seid, wenn ich richtig informiert bin. Drückst du in so einem Spiel dann Köln die Daumen oder ist dir das eigentlich relativ Latte?
Das hat bei mir zwei Gründe. Erstens liegt Neuss sehr nah an München-Gladbach und entsprechend sind die Reibungspunkte mit den falschen Borussen, Entschuldigung, Yannick, recht groß, sodass ich da so eher dann gegen Gladbach bin. Und zweitens finde ich die Kölner eigentlich recht sympathisch mit ihrer selbstironischen und nicht ganz selbstironischen Art und diesem leichten Größenwahn. Man kann ja nie genau einschätzen, ob sie jetzt wirklich von der Champions League träumen oder das nicht so ganz meinen. Und das finde ich eigentlich ganz sympathisch und gerade jetzt auch dann mit dem Aufstöger zusammen eigentlich eine sympathische Truppe. Und dann gibt es natürlich auch Polly und Großkreuz, die zusammen beim Spiel sind und dauernd irgendwelche Wetten abschließen und sowas. Also ich wäre jetzt dann heute schon für Köln gewesen, eher für Köln gewesen als für Gladbach.
Mhm, aber jetzt, nachdem sie mit 0-0 versagt haben, kündigst du ihnen die...
Ach nein. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich... Also ich finde Köln prinzipiell einfach als Team sympathisch. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist mein Zweitteam oder so. Also das habe ich nicht. Aber generell sind da schon so ein paar Sympathien. Und ich glaube, es gibt ja auch dann diverse... vereinzelte Fanfreundschaften und ein paar Leute, die das nicht so begrüßen. Und ich glaube, so als Gesamt kann man das nicht abschließend beantworten, dass man sagt, gibt jetzt eine Fanfreundschaft oder nicht. Das ist ja heutzutage immer nur noch auf Einzelbeziehungen bezogen. Und ich glaube, da gibt es sie definitiv schon, nur in meinem Fall jetzt nicht direkt. Ich finde sie sympathisch und das war's.
Aber der prominenteste Förderer dieser Fanfreundschaft war ja auch im Stadion heute in Kevin Großkreuz.
Ja, eben.
Der ist ja quasi der Botschafter da.
Aber auch erst seit kurzem. Also es war, also bis zu einem gewissen Zeitpunkt war davon nicht so viel bekannt und jetzt plötzlich hört man dann andauernd, dass er irgendwie in Köln ist und ja, Mahlzeiten zu sich nimmt.
Oder auch nicht.
Genau. Ja, da, das wirkt, teilweise kommt das auch so ein bisschen verstörend rüber, dass die Leute sagen, okay, ist er jetzt, wieso ist er jetzt so großer Köln-Fan? Ich dachte immer, das sei der Junge von der Süd, ne, der den Sprung geschafft hat. Und jetzt, warum so viel Köln? Aber ich glaube, Kevin Großkreutz ist auch sehr, sehr, hat sehr viele Eindrücke von dieser Weltmeisterschaft mitgenommen. Und ich glaube, er hatte auch viel dann auch mit Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger und sowas. Ich glaube, das war vieles, was sich jetzt dann so ein bisschen zeigt, dass er ein bisschen offener wird und nicht mehr nur so BVB-bezogen. Und das finde ich gar nicht schlimm.
Wir freuen uns auch schon auf das Weißwurst-Frühstück, was er dann vom nächsten Bayern-Spiel macht, das er auswärts besucht, weil er Basti Schweinsteiger so gut findet. Doch bevor wir weiter über dieses Spiel und Kevin Großkreutz reden, möchte ich kurz jemanden aus unserer Runde verabschieden, und zwar Fatih muss leider weiterziehen in der spannenden Welt des Sportjournalismus. Fatih, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit dabei zu sein. Und wenn du mal wieder deine kostbare Zeit für uns abgeben kannst, dann freuen wir uns sehr darüber.
Ja, ich glaube,
ich bedanke.
Jetzt klappt es doch. Jetzt, okay, Fatih hat eben gesagt, dass er nichts mehr hört.
Jetzt, ich höre doch wieder was. Ich danke für die nette Einladung. Ich komme natürlich sehr gern wieder. Ich danke auch für die sehr nette, gesellige Runde und wünsche euch noch eine schöne Diskussionsrunde und an die Tatort-Zuschauer. Ich habe einen Spoiler, aber ich sage ihn nicht.
Es war der Gärtner.
Es war der Gärtner.
Vielen Dank. Bis bald.
Mach's gut. Macht's gut. Ciao.
Danke, Fatih. Ciao.
Tschüss.
So, kommen wir zurück zu Kevin Großkreutz. Zu Köln gegen Gladbach. Yannick, lass uns noch mal kurz über Gladbach reden. Das ist ja durchaus dein Haus- und Brotverein. Wie ist jetzt der Start von Gladbach so zu bewerten? Ich hole nochmal alle Zuschauer mit ins Boot. Ihr habt zu Hause gegen den VfB 1-1 gespielt, auswärts in Freiburg 0-0, dann 4-1 gegen Schalke gewonnen. Da wird euch bestimmt Jens auch nochmal mental sehr zu applaudieren. Und
danke
jetzt
sehr.
0-0. Das heißt, noch keine Niederlage. Wie würdest du den Start von Gladbach bewerten?
Ich glaube, wir müssen erstmal die anderen 4 Pflichtspiele, die es schon gab, reinnehmen noch. Also 2 Playoff-Spiele in der Europa League, den ersten Spieltag letzten Donnerstag gegen Villarreal und das, Pokalspiel zumindest erfolgreich bestritten. Dann bleiben wir aber immer noch bei einer ungeschlagenen Mannschaft, weil das nichts daran ändert. Aber ich denke, gerade heute hat man ein bisschen gesehen, dass dann an so einem Sonntag, 3 Tage nach der Europa League, so ein bisschen auch gerade in der zweiten Halbzeit die Frische fehlte, allein mit Willen und Physis dann irgendwas zu erzwingen, wenn es mal spielerisch nicht so läuft. Da wirkt die Mannschaft schon ein bisschen, ich will nicht sagen angeschlagen, aber war sicherlich dann ein Grund, warum Köln gerade in der zweiten Halbzeit auch ein Tick stärker war. 4 Siege, 4 Unentschieden waren das. Also kein richtiges Negativerlebnis dabei. Das ist natürlich erstmal positiv, wenn es nicht negativ ist. Sag ich mal so. Auf die Tabelle brauchen wir nicht wirklich schauen, auch wenn heute nur in Anführungszeichen 2 Tore gefehlt hätten, um dann Tabellenführer zu sein und den glorreichen SC Paderborn von der Spitze zu verdrängen. aber das zeigt ja allein schon, wie eng die Liga ist und wie wenig Aussagekraft da jetzt irgendeine Tabellenposition momentan hat, dass das eben möglich wäre und Gladbach jetzt stattdessen 7. ist. Ich denke, man kann schon zufrieden sein, weil es einfach keine Unfälle bisher in irgendeiner Form gegeben hat, weil es wirklich dieses überragende Spiel gegen Schalke gegeben hat, das dann deutlich gemacht hat, wozu gerade die Offensive mit André Hahn, Raphael und Kruse, die da ihr erstes Spiel zusammen gemacht haben, in der Lage ist. Andererseits muss man, glaube ich, auch das ein bisschen revidieren, weil Schalke einfach unfassbar schlecht war an dem Tag. Wenn ich allein ans 1-0 denke, bei dem Dennis Aogo auf der Linksverteidigerposition eigentlich gefühlt rechts verteidigt, weil er so weit eingerückt ist. Also die Schalke haben es Gladbach sehr einfach gemacht, sich da das Erfolgserlebnis mitzunehmen. Ich glaube, es wird noch eine ganze Zeit dauern, bis man jetzt das richtige Fazit ziehen kann. Jetzt läuft eben die Phase an mit der berühmten Doppelbelastung, dass man dann auch die Europa League hat, die man erfolgreich bestreiten will. Das ist ja ein Wettbewerb, mit dem sich die Gladbacher sehr, sehr identifizieren. Ich denke irgendwie, also ich habe das Gefühl, keine deutsche Mannschaft, die Europa League bisher gespielt hat, war da so begeistert, Stadion immer voll und wirklich mit Enthusiasmus bei der Sache. Und das muss man erstmal hinbekommen, da beides gleichzeitig zu machen. Und deswegen ist jetzt erstmal gut, kein Spiel verloren zu haben. Die Defensive steht. Ich meine, 2 Gegentore in 4 Spielen kann man ja auch nichts sagen. Und an, ja, gerade denke ich an der Offensive. Das ist dann auch was, wo Lucien Favre noch dran arbeiten kann und wird. Und deswegen bin ich insgesamt sehr optimistisch, was so allein jetzt die weitere Hinrunde angeht.
Was die Begeisterung für die Europa League recht gibt, da gebe ich dir recht. Wahrscheinlich waren vielleicht noch Eintracht Frankfurt ist ähnlich begeistert und ansonsten nur noch Kabel 1. Das sind die größten Fans der Europa League.
Entschuldigung, ich möchte kurz dazwischen grätschen, dass wir damals mit einer fünfstelligen Anzahl an Personen in Paris waren. Nach jahrelanger Europapokalabstinenz. Aber sonst würde ich dem wohl zustimmen. Ich habe aber eine Frage an dich, Yannick.
Ja.
Hast du so ein bisschen Angst vor der Doppelbelastung?
Generell gar nicht. Heute zum ersten Mal so ein Ansatz von irgendeiner Sorge. Vor 2 Jahren hat das sehr gut geklappt. Da hat Gladbach dann, ich glaube, erst das allerletzte Spiel von 10 dann in der Bundesliga verloren nach Europacup und vorher immer ungeschlagen geblieben sonntags. Lustigerweise das erste Samstagsspiel dann verloren, das es dann doch gab. Der Kader ist aber gerade im Vergleich zu vor 2 Jahren so breit, dass ich denke, dass es Lucien Favre nur hinbekommen muss, dass dann auch alle miteinander können. Ansonsten hat er einfach so viele Möglichkeiten mittlerweile, offensiv wie defensiv, dass man das wirklich, also ich glaube, bis auf Raphael und Kruse sehr, sehr viele Spieler 1-1 abfedern kann und dass es eigentlich gar nicht, fast egal schon ist, wer da spielt und dass es dann auf die aktuelle Form der Spieler ankommt oder wer gerade mal eine Pause benötigt. Da gibt es schon viele Möglichkeiten und die Europa-League-Gruppe ist auch einfacher, denke ich, als vor 2 Jahren. Das heißt, da kann man dann vielleicht sowas, auch wenn es jetzt keinen Sieg gab gegen Villarreal, machen, dass man Raphael mal draußen lässt. Ich denke, das kriegt die Mannschaft schon gut hin und auch der Trainer, gerade weil eben noch dieser angesprochene Enthusiasmus da ist und es einfach keine Doppelbelastung ist, sondern eine Doppelherausforderung oder Erfreuung, wie wir es nennen wollen.
Eine Doppelerfreuung. Okay, schöner wird es nicht mehr.
Nein, glaube ich nicht.
Lasst uns noch kurz über den Gegner sprechen. Yannick, du bist ja zu Neutralität verpflichtet als Sportreporter. Schauen wir uns kurz Köln an. Wir sind jetzt 8. punktgleich mit dem 7., nämlich eben Gladbach. Und zwar mit einem Torverhältnis von 2-0. Was zur Hölle ist von Köln zu halten in dieser Saison?
Soll ich dann direkt anfangen, ganz neutral?
Ja, natürlich.
Aber ich kann auch direkt klarstellen, dass ich wirklich zum FC ein Verhältnis, sage ich mal, habe, das jetzt gar nicht, also es ist eine Rivalität, aber es tangiert mich jetzt in meinem Fanleben, das ja auch immer noch vorhanden ist, gar nicht so sehr, weil ich glaube, in meinem Alter irgendwie ist auch, beide Mannschaften sich selten in oberen Tabellengefilden getroffen haben, beziehungsweise noch nie, beziehungsweise nur in der zweiten Liga, dann mal. Und auch ein bisschen der Reiz einfach fehlte, weil die letzten Derbys dann auch, man mit einer gewissen Erwartungshaltung rangegangen ist, dass das irgendwie eine klare Sache wird. Heute nicht mal unbedingt, aber generell haben das die letzten Ergebnisse ja gezeigt und deswegen kann ich auch gerne zugeben, dass das schon ganz ordentlich aussieht, was da in Köln entstanden ist. Jetzt nicht dahingehend, dass ich die Kölner jetzt für irgendwas Einstelliges oder so einplane, aber durchaus für einen Klassenerhalt mit 42, 43 Punkten, was ja immerhin dann schon 15 mehr wären, als der HSV letztes Jahr hatte. Und denke gerade, dass die Defensive so gut steht, ist schon, kann man sehr darauf hoffen in Köln, dass es auch so bleibt und ich denke, dass das auch so bleiben wird. Ja, woran es natürlich ein bisschen hapert, dass da vorne jetzt immer noch Patrick Helmes verletzt ist, so die großen Vollstrecker fehlen und die große Torgefahr. Also wie gesagt, die haben ja nicht umsonst erst 2 Tore jetzt in 4 Spielen erzielt. Das heißt, sobald dann mal hinten irgendwie doch Gegentore kommen und mal öfter mal 0-1 zurückliegt, bin ich mal gespannt, wie die Mannschaft, die das die Saison ja noch gar nicht erlebt hat, das dann angeht. Ja, wenn man einfach mal in der 23. ein Tor bekommt, warum auch immer, wie auch immer, wie der FC sich dann anstellt, das, denke ich, wird nochmal eine andere Stufe und dann kann man nochmal reden.
Das war doch eine schöne, knackige Einschätzung. Dann lasst uns noch zum zweiten Sonntagsspiel kommen. Wolfsburg gegen Leverkusen, 4-1 für den Werksclub, haha, also für Wolfsburg. Ein Riesengag. Jens, wenn du jetzt siehst, dass Leverkusen am 4. Spieltag 4-1 verliert und wir uns daran erinnern, dass sie am 1. Spieltag deine Borussia geschlagen haben, tut dir das weh? Verfluchst du dann den Moment, auf sie getroffen zu sein? Oder ist es einfach so, dass das Risiko, was mit deren Spielweise mitkommt, dass die halt wahnsinnig gut spielen können und damit auch gewinnen und wahnsinnig gut spielen können und wahnsinnig hoch verlieren damit?
Ich glaube, verfluchen wäre nicht so zielführend, weil es nicht viel Sinn macht, sich über Dinge aufzuregen, die man nicht beeinflussen kann. Leverkusen hatte einfach uns gegenüber den Vorteil, dass sie die komplette Vorbereitung machen konnten und auch wirklich Schlüsselspieler, die komplette Vorbereitung da waren. Mhm. Ansonsten, ich bin halt noch nicht so ganz, oder ich war auch damals nicht so ganz überzeugt von Leverkusen, dass ich gesagt hätte, boah, die spielen jetzt alles in Grund und Boden. Ich hatte schon so den Eindruck, die haben einen besonders guten Tag erwischt, haben uns auch auf dem falschen Fuß erwischt, die haben nach 9 Sekunden ein Tor geschossen. Mhm. Das hat, glaube ich, uns auch wirklich komplett aus der Bahn geworfen. Und deshalb war ich da schon nicht so, also ich bin nicht vor Angst erstarrt, als ich Bayer Leverkusen gehört habe. Und ja, ich bin jetzt nicht so fasziniert, oder ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die total eingebrochen sind oder so. Ich fürchte, das kommt bei denen wie üblich dann in der Rückrunde oder am Ende der Serie.
Du fürchtest das, weil du Angst hast, dass dann Schalke Dritter wird, oder?
Ja, ich fürchte das jetzt auch aus der Sicht des allgemeinen Leverkusen-Fans. Aber natürlich wäre es schön, wenn die Blauen mal...
Sehr empathisch.
Ja, ich versuche mich ja gerade hier so ein bisschen zu öffnen und nicht immer nur zu sagen, ich hasse Manuel Neuer. Nein, natürlich wäre es schön, wenn es die Blauen nicht auf Platz 3 oder 4 schaffen könnten. Aber wenn ich gucke, wer da so zur Verfügung steht und die Namen Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg sind, dann würde ich fast sogar noch die Blauen auf Platz 3 bevorzugen. Also ich
hätte da noch ein Angebot.
Darüber reden wir später noch. Oder meinst du den FC? Der FC kann gerne Dritter werden.
Ja, oder der SC, wer auch immer. Einer muss.
Ja.
Also wir halten fest, du entwickelst dich auf jeden Fall zum Kevin Großkreuz in dieser Runde. Du versuchst es auch mal mit anderen Vereinen. Das ist sehr interessant zu beobachten. Ich bin gespannt, wo uns das noch hinführt. Janik, Frage an dich. Die Tordifferenz von Leverkusen ist mit 10-9 relativ knackig, wenn man es mal einfach gegen die 2-0 zum Beispiel von Köln stellt. Liegt das einfach an der Spielweise und das wird uns jetzt die ganze Saison noch begleiten oder glaubst du, die kriegen da eine Stabilität hinten rein? Also ich denke vor allem die zweite Zahl nervt die
ja. Ich muss ja zugeben, dass ich das Spiel heute nicht gesehen habe, aber das müsst ihr sagen, inwiefern der Platzverweis und die Unterzahl dann was damit zu tun hatte, dass es dann 4 Gegentore wurden. Aber generell denke ich, kann man schon sagen, dass die Spielweise natürlich eine ist, die so 4-2 und 3-3 Ergebnisse durchaus fördert. Dass es in Dortmund dann 1-0 wurde, lag, denke ich auch, wie Jens gesagt hat, zu großen Teilen auch am BVB, trotz des guten Tags, den die Leverkusener da erwischt hatten. Ist ein hohes Risiko, dass die Leverkusener sicherlich gehen. Ist auf jeden Fall eine super interessante Spielweise, wenn sie das gerade so wie in Dortmund durchziehen, mit diesem extremen Umschalten und nach vorne preschen, auch dann schon nach 9 Sekunden. Generell glaube ich, ist da immer noch die Außenverteidigung nicht so super besetzt. Gut, Tenjedwaj hat da einen guten Start jetzt hingelegt, aber ja, heute reißt dann Giulio Donati mit der roten Karte alles ein nach 7 Minuten. Das habe ich kurz gesehen, da hat er sich nicht so doll angestellt. Generell war mir der Hype da auch ein bisschen zu groß bei Leverkusen in den ersten Wochen. Also so wie die Mainzer, sage ich mal, zu schlecht gemacht wurden unter dem neuen Trainer, unter Kesper, wie ich vorhin gehört habe, wurden mir die Leverkusen ein bisschen zu hoch gejubelt. Also ich glaube, jetzt nach 4 Spieltagen haben wir ganz gut gesehen, dass man da einiges schon wieder revidieren muss und wir das in 2 Wochen wahrscheinlich wieder tun, wenn Leverkusen die nächsten beiden Spiele 4-0 gewonnen hat oder was weiß ich, doch 4-0 verloren. Also kann man auf jeden Fall alles für möglich halten momentan. Mhm.
Dann lass uns noch kurz über Wolfsburg reden. Jens ist ja quasi halber Wolfsburg-Fan. Wenn ich das gehört habe, ja, du magst doch jetzt jeden Verein, wenn ich das
irgendwann richtig verstanden. Das hast du ein wenig falsch aufgenommen, aber.
Aber sag mir doch mal, du als 100% Wolf, ist das jetzt der Befreiungsschlag oder war das einfach nur schmeichelhaft?
Ich hoffe nicht, dass das der Befreiungsschlag ist, denn ich bin nicht 100% Wolf. ich war bei Wolfsburg eigentlich immer wieder erstaunt, dass da so wenig auf den Platz gebracht wird, weil die prinzipiell ja eigentlich ordentlich Qualität haben und auch viel Geld dafür ausgegeben haben. Und heute haben sie es ja dann ausnahmsweise mal irgendwie geschafft. Deshalb war ich ein bisschen verwundert. Oder vielleicht, ja, sagst du, oder wie du sagst, ist das der geplatzte Knoten jetzt? Ich hoffe nicht so wirklich, denn dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Wolfsburg ein ernsthafter Konkurrent da um die Tabellenspitze sein könnte. Mhm. Und hoffe, dass sie weiter ihr übliches Image der Underachiever erfüllen und viel Geld ausgeben, um am Ende dann Fünfter zu werden oder sowas.
Mhm. Wir sind sehr gespannt. Ich habe gerade nachgeschaut, sie spielen gegen euch am 16. Spieltag. Dann gucken wir einfach mal, ob das dann das Spitzenspiel des Spieltags ist oder nicht. Von wegen Knoten geplatzt. Ich würde sagen, bei einer Mannschaft kann man davon sprechen, und zwar das ist der SC Paderborn. Die haben 2-0 gegen Hannover gewonnen und sind sensationell Tabellenführer. Vor einem Jahr waren die noch, ich glaube, 12. in der zweiten Liga, auf jeden Fall in der zweiten Tabellenhälfte. Yannick, was kann man dazu sagen? Ist das vielleicht die Mannschaft des Jahres?
Ich will auf jeden Fall Nein sagen und muss aber gerade sozusagen was recherchieren, und zwar nämlich nachgucken, wo Fortuna Düsseldorf vor 2 Jahren stand. Ich sehe es, genau, ich habe gerade mal kicker.de geöffnet und sehe, dass die, das war eher die FC-Bilanz, aber da auch noch kein Gegentor bekommen hatten und ich glaube auch noch weitaus länger als 4 Spieltage ungeschlagen waren. Und wir erinnern uns ja, dass sie dann mit kläglichen 30 Punkten noch direkt abgestiegen sind. Wie das passiert ist, kann der Jens vielleicht nochmal erzählen.
Hallo, wenn man 9 Punkte in der Rückrunde holt, dann braucht man sich nicht auf Schützenhilfe aus Dortmund verlassen. Wollte ich nur nochmal
kurz sagen. Da hast du auch recht. Ja, das stimmt.
Ich weiß, dass wir da eine sehr große Chance für den deutschen Fußball haben liegen lassen, aber Fortuna muss sich den Schuh auch anziehen.
Ja, das genau, eigentlich Bittere ist, dass ihr diesen traditionslosen Verein das erste Geschichte Tradition verschafft habt. Aber gut. Damit, das musste ich nur noch einwerfen, das hat mich damals rasend gemacht. Aber Yannick, Entschuldigung für die Unterbrechung.
Genau, ich will damit nur verdeutlichen, dass man auch da wieder, könnt ihr mir wahrscheinlich gerade jede Mannschaft nennen, die gehypt wird und ich sage, ich bin da nicht dabei. Ich meine, die haben jetzt 3-mal zu Hause gespielt auch, von 4 Spielen, genau. Und dann einmal beim HSV.
Also 4 Heimspiele.
Ja, quasi. Und 3 und eine Wildcard. Und also es ist natürlich beeindruckend, was sie da machen. Das ist auf jeden Fall gut. Also es kann keiner sagen, dass es nicht gut ist, was da gerade läuft. Aber denke, ja, gerade in Paderborn, die Kirche im Dorf lassen, im streng katholischen Paderborn, sollte das ja sowieso möglich sein. Ich glaube auch, dass die Paderborner das selber machen und das locker durch die Hose atmen insgesamt. Da habe ich nicht das Gefühl, dass da die Gefahr besteht, dass das anders läuft. Aber ich glaube, Sie können sich genug Beispiele angucken von Mannschaften, die gerade als Aufsteiger so gestartet sind und dann das böse Erwachen erlebt haben. Oder Sie denken am besten nicht drüber nach. Ich glaube, das könnte noch die beste Devise sein. Auf jeden Fall beeindruckend. Jetzt in München und dann zu Hause gegen Gladbach. Kann theoretisch dann auch schon 6 geben, ja, ganz theoretisch schon. wie gesagt, gut, für die Verhältnisse der Paderborner auch sehr gut, aber jetzt kein Grund da, irgendwelche Sachen zu spinnen, was die weitere Zukunft angeht.
Sicher gut für Paderborn. Es ist furchtbar für alle Medienvertreter. Ich habe an diesem Wochenende die Live-Reportage im Hörfunk gehört und es wurde, glaube ich, 4-mal von Partyborn gesprochen und ich habe, glaube ich, selten etwas Schlimmeres gehört. Und
ja, weil sie ja früher Paderboring waren.
Ja, das ist aber, finde ich, noch besser.
Ist das jetzt gut und das andere schlecht?
Das ist einfach so meine persönliche Einschätzung. So wie meine persönliche Einschätzung auch ist, dass sie mit Kachunga den bestmöglichen Namen für einen Stürmer haben. Weil das hört sich immer schon an, als hätte er das Tor geschossen. Das ist quasi
wie in so einem japanischen Manga. So ein onomatopoetisch.
Es ist einfach herrlich. Und dann haben wir natürlich noch dieses wahnsinnige Tor da gehabt gegen Hannover. Der Hörfunkkommentator am Samstag hat davon gesprochen, dass es das Tor des Jahrzehnts gewesen sei. Jens, wie siehst du das?
Ich habe das Tor nicht gesehen, deshalb kann ich da leider nicht so viel sagen. Ich lese nur gerade, dass Uwe Hünemeyer bei SC Paderborn oder Borussia Dortmund 3 beide Tore vorbereitet hat, aber ich habe das Tor nicht gesehen.
Yannick, hast du es gesehen? Möchtest du es dem Jens erzählen?
Es ist relativ einfach zu erzählen, glaube ich. Also Torhüter im Tor auf keinen Fall vorhanden. Und der war nämlich im Paderborner Strafraum und dann wird der Ball geklärt und Stoppelkamp steht quasi am eigenen Strafraum und gibt alles, was er hat. Und der Ball setzt am gegnerischen Strafraum zum ersten Mal auf und kullert dann ins Tor. Das war schon die Story sozusagen. Also 83 Meter.
Ich finde es Wahnsinn, wie du es einfach schaffst, Emotionen zu vermitteln. Ich bin gerade allein bei der Wiederholung wieder schier gestorben vor Aufregung.
Ja,
ich möchte vielleicht noch ergänzend, dass es das längste Weitschusstor, also das Weitschusstor mit der größten Entfernung zum gegnerischen Tor war, das wir in der Bundesliga-Geschichte erlebt haben. Das heißt, es übertrifft alle Diegos und Bernd Schusters und Klaus Augenthalers dieser Welt. Und was ich besonders schön an diesem Tor fand, also einmal ist es super, dass es so jemand wie Stoppelkamp das macht und eben nicht und er damit so jemanden wie Diego ablöst, interpretiert das einfach, wie ihr wollt. Und was ich noch sehr nett fand, war, es gibt noch diesen Hannoveraner Abwehrspieler, der noch den Ball, der im Flug ist, noch voll im Vollsprint hinterher rennt, der Ball kommt auf und dann nimmt er Geschwindigkeit raus, um anschließend zu merken, oh, der Ball, der kullert ja ins Tor, um nochmal den Sprint anzuziehen und es dann aber halt noch zu vergeigen. Also der Ball ist dann ohne Fremdberührung knapp neben dem Pfosten ins Tor gerollt. Das war für mich die eigentliche Geschichte dieses Tors. Ich habe in der Zeitlupe immer nur aufs Gesicht des Verteidigers geguckt. Das möchte ich jedem ans Herz legen. Und auch nett, wann das Stadion gejubelt hat, nämlich wirklich erst, als er auch hinten im Netz dann war.
Ja, es war lustig, wie der Sky-Reporter an der Konferenz rief, es müssen mindestens 100 Meter gewesen sein. Und dann dachte ich, okay, dann sagte ich, weiß aber nicht, wie groß der Platz hier ist.
Ja, das finde ich aber generell immer, wenn dann so Meterangaben geschätzt werden und so anfangen, oh, und der schiebt den Ball aus 3 Metern über die Linie und der Spieler steht klar außerhalb des 5,50 Meter Raums, dann finde ich immer interessant, woher diese Kommentatoren ihre Einschätzung nehmen.
Das ist wahr, allerdings ist das wahrscheinlich nicht das größte Problem, was wir mit Kommentatoren haben.
Aber auch das ist noch ein Problem.
Aber es ist doch irgendwie nett, dass jetzt tatsächlich dieses Dienstagabendspiel Bayern gegen Paderborn, von dem, ich glaube, das ist das einzige Bayern-Spiel diese Saison, wo es wirklich auch noch halbwegs legal Karten zu bekommen gibt, dass das jetzt das Spitzenspiel des nächsten Spieltags ist, oder? Schöne Geschichte.
Ja.
Liegt das mit den Karten denn jetzt am Gegner oder am Wochentag? Jetzt musst du mal deine Neutralität ablegen und ein bisschen erzählen.
Ich würde sehr sagen, dass es am Gegner liegt, denn man sieht ja bei der Champions League, wie schwer es ist, normalerweise an einem Dienstag oder Mittwochabend Karten zu bekommen. Also das hat schon
das erste Mal seit 7 Jahren oder so, oder? Dass es nicht ausverkauft ist. Da gibt es doch dieses ominöse Bochum-Spiel irgendwann dienstags, als dann Felix Magath rausgeschmissen wurde. Das letzte nicht ausverkaufte. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob es offiziell nicht ausverkauft ist. Also wenn, dann läge es wahrscheinlich eher daran, dass nicht genügend Gästefans mitkommen, denn die Heimkarten gehen in der Regel immer auf dem ersten Ticketmarkt weg, sage ich jetzt mal. Und dann bleiben halt höchstens welche auf dem zweiten Ticketmarkt vorm Stadion noch liegen. Und das dann auch bei denjenigen, denen es echt gescheit recht geschieht, dass sie ihre Karten nicht losbekommen sind.
Ja, da wird Partyborn sich wohl nicht lumpen lassen am Dienstag.
Partyborn, oh Gott.
Inzwischen finde ich es gar nicht mehr so schlecht, wenn wir es einfach weiter...
Nein, 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 bitte nein.
Partyborn, Katsunga, Partyborn,
Interventspitze. Und Stoppelkamp aus 100 Metern, Wahnsinn, dieser Verein, ja.
Unglaublich, die haben jetzt schon so viel mehr Klasse und Gesicht als so manch anderer Verein.
Das Stadion, Freitagsspielverbot, könnt ihr noch alles weiterspinnen.
Oder die Behindertenkarten, die von 200 irgendwas Euro auf 1300 Euro, ja, ist ein toller Verein.
An der Stelle wird es tatsächlich interessant. Wir sollten mal dringend mal einen Paderborn-Fan hier einladen und darüber sprechen. Oder vielleicht ist das was für die Tribünengespräche, das neue Sendungsformat, das wir irgendwann starten werden, womit ich das auch noch kurz fallen hätte lassen. Schamlos. So. Ja, aber auch halbwegs elegant. Partyborn, sage ich nur.
Ach du Scheiße.
Bei Paderborn gegen Hannover haben wir fraglich das aufregendste Tor dieses Spieltags gesehen. Also das habt ihr ja auch der Beschreibung von Yannick angemerkt. Der konnte ja kaum noch atmen, als er diesen Treffer aus 150 Metern nacherzählt hat.
Ich fühlte mich ein bisschen veräppelt, weil es war so ein ekstatischer Torschrei in der Konferenz. Und so, dass man also davon ausgeht, dass es 1-1 für Hannover gefallen ist, dann wird eingeblendet und man sieht, Hannover hat einen Freistoß und denkt, ja klar, 1-1. Und dann war ich einfach völlig perplex, dass es nicht 1-1 war, weil Stoppelkamp dann eben aus dem eigenen Strafraum dieses Tor erzielt. Also vielleicht war ich einfach ein bisschen sauer auf Sky auch, irgendwie so, dass ich meine Erwartungshaltung da nicht getroffen wurde.
Ich kann es richtig sehen, wie die ganze, also ich imaginiere dich jetzt einfach in eine Kneipe, auch wenn du es allein gesehen hast, wie die ganze Kneipe aufspringt und jubelt und du mit langgezogener, trotziger Unterlippe da sitzt und sagst, nee, das hat sich noch 1-1 angehört und deswegen finde ich dieses Tor doof.
Gibt es Fankneipen, in denen Leute Paderborn gegen Hannover gucken? Das wäre interessant, ja.
Und das für Paderborn sind vor allem.
Ja.
So, also wenn wir das schönste Tor bei Paderborn gegen Hannover gesehen haben, dann haben wir meiner Meinung nach den schönsten Assist bei Augsburg gegen Bremen gesehen. Und zwar meine ich damit den wunderschönen Latten, Flanken, Vorlagen, Schuss von Kajubi. Lass uns noch kurz über dieses Spiel reden. Yannick, wie siehst du die Leistung von Augsburg in dieser Saison?
Soll ich jetzt schon wieder sagen, dass ich es anders gesehen habe, als es alle gesehen haben? Nein, ich sage das jetzt nicht.
Doch, mach das, bitte. Das
nee, gut. Also ich finde das jetzt mit 2 Siegen aus 4 Spielen, Augsburg denkt so grob dasteht, wo man sie hätte erwarten können. Also ich habe die jetzt nicht ganz abstürzen sehen nach der starken letzten Saison. Haben wir durchaus auch ganz interessante Leute eingekauft und dann so Abgänge wie André Hahn ganz gut kompensiert. Und generell profitieren so Vereine wie auch Mainz ja einfach davon, dass sie so einen Umbruch oder wenn es jetzt überhaupt ein Umbruch war, aber so eine neue Phase ganz entspannt gestalten können, weil da einfach nicht der Druck von außen so da ist und die Aufmerksamkeit nicht so hoch ist. Deswegen sehe ich Augsburg da nicht unbedingt in Abstiegsnöte geraten und einfach so eine solide Saison spielen. Also nicht nach ganz oben hin, ein bisschen schlechter als letztes Jahr, aber doch in sicheren Gefilden der Bundesliga. Mhm. Also einfach etabliert jetzt im mittlerweile, was ist es schon, das vierte? Ja, ne? Vierte Jahr. Mhm.
Und ein unfassbarer Altintop, oder sehe das nur ich so?
Wie findest du? War schon ein feiner Pass gestern, ne? War bei dem, welche Szene war es denn? Ja, das erste Tor, glaube ich, der Augsburger, ne? Mhm. Ja. Ja, sowas eben. Oder dass jetzt Weinziel anscheinend Bobadilla auch hinbekommen hat. Mhm. Das alte auch Gladbacher Problemkind. Das spricht ja dafür, dass da gute Arbeit einfach geleistet wird, dass solche Spieler sich ja so entwickeln können. Oder Tobias Werner finde ich auch immer noch Wahnsinn. Irgendwie habe ich den immer noch in Chemnitz, in Jena im Kopf, wo er damals angefangen hat, irgendwie im Profifußball, glaube ich, ne? Korrigiert mich. Ja, irgendwie hing er in Jena rum, dass so Leute da einfach so eine Rolle spielen können in der Bundesliga. Das ist schon beeindruckend. Also die haben da durchaus meine Sympathien für das, was sie machen.
Ist das vielleicht so ein bisschen dieses Phänomen des Spielsystems? Ich finde, das merkt man bei uns, also in Dortmund immer sehr an den Abgängen, dass die es woanders sehr schwer haben. Oder auch zum Beispiel in der Nationalmannschaft, wenn man sich Marcel Schmelzer anguckt, der bei uns super Spiele macht und dann bei der Nationalmannschaft außen vor ist quasi. Liegt das vielleicht einfach daran, dass auch Weinziel es ganz gut schafft, Spieler so einzusetzen, wie man sie einsetzen muss?
Ja, habe ich durchaus das Gefühl. Oder irgendwie Daniel Bayer fällt mir noch ein, der irgendwie auch einer der most underrated Spieler, glaube ich, ist, was er da so auf der Sechserposition spielt. Oder dass so ein Paul Verhaag dann Nationalspieler in Holland wird. Oder Jan-Ingvar Kaltenbracker immer noch Bundesliga spielt. Oder Sascha Mölders, oh Gott, ich kann ja gar nicht aufhören jetzt mit Spielern, die da gute Beispiele für sind. Ja, also ist auf jeden Fall ja eine Mannschaft, die übers Kollektiv kommt und es macht der Weinziel schon richtig gut, da die in dieses System zu packen.
Mhm. Ich glaube übrigens, dass der Grund, dass Jan-Ingvar Kaltenbracker immer in der ersten Bundesliga spielen muss, ist, dass er einfach allein vom Namen her so der Prenzlauer Berg unter den Bundesliga-Profis ist.
Vielleicht geht er nochmal nach Paderborn. Ich finde, da wird er hinpassen.
Ah, nach Partyborn. Ja. Jetzt hast du den Fehler gemacht und es ist halt auch peinlich. Peinlich. Wir schweigen das einfach tot und sprechen noch kurz über Bremen. Jens, die Werder-Abwehr. 10 Gegentore in 4 Spielen und letzte Saison 4. schlechteste mit 66 Gegentoren. Sieht so aus, als wäre Werder konstant.
Ja, ich hatte die auch vor der Saison durchaus zum Kreis der Abstiegskandidaten gezählt und fühle mich leider so ein bisschen bestätigt. Mhm. Das ist eigentlich schade, wenn man sich anguckt, was aus dem tollen Klaus Allofs, Thomas Schaaf, Werder Bremen geworden ist, die jedes Jahr einen aus dem Hut gezaubert haben. Mhm. Und jetzt einfach mit dem HSV und dem VfB zu den Top 5 der Abstiegskandidaten zählen irgendwie. Ich kann das noch nicht so ganz begreifen. Wobei, da ist mit schlechter Abwehr ist sich Bremen ja eigentlich treu geblieben, auch schon unter Thomas Schaaf.
Und du siehst Werder da, obwohl sie in Leverkusen zum Beispiel das 3-3 geholt haben.
Ja, weil es ist so ein bisschen wie das, was wir eben über den HSV gesagt haben. Nur gut spielen alleine bringt es nicht. Man muss halt auch mal ein paar Punkte holen. Gott, haben wir ein Phrasenschwein eigentlich. Gibt's bei.
Wann hat HSV gut gespielt? Wann war es? Ach, jetzt Samstag.
Ja.
Samstag. Nee, okay, ich dachte, ich hätte noch was verpasst.
Eine Halbzeit gegen Leverkusen war okay.
Ja.
Und das reicht auch für jemanden wie Robin Dutt reicht das, um absolut zufrieden auch zu sein. Habe ich immer so den Eindruck.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Also, ja, die Bremer haben sich schon fast ein bisschen damit abgefunden, dass sie so eine Platz 13-Mannschaft momentan sind. Klar, auch weil sie berechtigt, wie Jens sagt, auch Angst davor haben, eine Platz 16-Mannschaft zu werden. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass da viel geht in Bremen.
Wir werden es schon sehr bald sehen. Sie spielen jetzt zu Hause gegen Schalke und dann auswärts in Wolfsburg. Das sind zwei.
Das sind ja 6 Punkte für Bremen.
Zwei schwere Spiele. Mal gucken, wie sie sich da aus der Affäre ziehen. Vielleicht können sie da sogar nur gewinnen. Dann, wenn wir eh schon bei Mannschaften sind, die manchmal ganz ansehnlich spielen, aber es reicht halt irgendwie nicht immer, dann können wir auch meiner Meinung nach zum Spiel Stuttgart gegen Hoffenheim kommen. Da wäre meine These, Stuttgart war gar nicht so schlecht, in den in dem Fall überhaupt nicht entscheidenden Statistiken liegen sie auch vorne mit angekommenen Pässen, gespielten Pässen, Passquote, Ballbesitz und Zweikampfquote. Und trotzdem steht auf der Anzeigentafel ein 0-2. Jannik, was denkst du, ist das Glas halb voll oder der Trainerstuhl halb leer in Stuttgart?
Ich habe das Gefühl, es hat sich gar nichts geändert seit letztem Jahr. Immerhin gehen sie jetzt nicht mehr in Führung, sondern kriegen die Tore so rein, ohne dann selber welche zu machen.
Siehst du das jetzt als etwas Positives oder Negatives, weil man den Fans gar keine Hoffnung mehr macht?
Ja, wenn ich mich jetzt in die Lage der Stuttgart-Fans versetze, fast schon Letzteres. ich habe mein ehemaliger WG-Mitbewohner ist Stuttgart-Fan und der sagte schon vor 2 Wochen, Mensch, irgendwie hier Stuttgart, Hamburg am Tabellenende ist ja fast wie letztes Jahr. Ich sage, ja, das Problem ist, Braunschweig und Nürnberg sind weg. Und ja, deswegen ist der VfB, glaube ich, momentan nicht umsonst Letzter. So dieses Bremer-Ding, also ja, ich weiß nicht, ob den Stuttgartern, da ist vielleicht die Erwartungshaltung tendenziell doch größer als momentan in Bremen noch, aber ich sehe nicht so den Plan oder die Perspektive, dass sich das ändern könnte jetzt. Also da sind jetzt nicht die Knaller eingekauft worden, die jetzt irgendwie versprechen, dass da großartig was anders wird im Vergleich zur letzten Saison. Also ich habe irgendwie den VfB ja sehr weit oben auf der Liste der Abstiegskandidaten. Und die Rolle, die Armin Feder spielt, sicherlich wird die Geduld dann noch ein bisschen anhalten, aber sagen wir mal, wenn er jetzt in 4 Wochen immer noch kein Spiel gewonnen hat, kennt man das ja in Stuttgart, dass das dann auch keine Rolle spielt, dass er irgendwie erst im Sommer gekommen ist, glaube ich.
Wobei die Frage ja ein bisschen ist, setzt man da dann am richtigen Kopf an, um jetzt ein bisschen martialisch zu argumentieren. Du hast schon viele Punkte angesprochen, die VfB-Ultras selbst auch schon thematisiert haben in einem Blogpost. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gelesen habt. Ich lese noch kurz die wichtigsten Zitate vor, damit auch alle Hörer auf Stand sind. Da schreibt das Kommando Cannstatt, Zitat, die Entwicklung unseres VfB seit der Meisterschaft 2007 schmerzt jeden VfB-Fan. Etwas später dann das Stichwort Hierarchie führt uns unweigerlich zum Sportvorstand Freddy Bobic. Es ist an der Zeit, einem verdienten Ex-Spieler ein miserables Arbeitszeugnis als Manager auszusprechen. Kaum ein Neuzugang schafft den Durchbruch, kaum eine Neuverpflichtung entwickelt sich weiter. Und abschließend schreiben sie dann, das kann man wahrscheinlich als Zusammenfassung der Stimmungslage sehen, unser Geduldsfaden ist kaum noch existent, eine weitere Zusammenhaltensaison wird es mit uns nicht geben. Jens, du stehst auch der Fanszene Dortmund sehr nah. Wie liest du so einen Brief? Ist das quasi der angekündigte Bruch mit dem kompletten Verein und stellen die Fans sich da quer oder ist es einfach Ausdruck einer Art Hilflosigkeit?
Ich fand es zuerst mal sehr interessant, weil man eigentlich so aus Ultrakreisen selten irgendwas in Richtung Sport liest. Das war so mein erster Gedanke beim Lesen, so oho, die reden ja über Fußball. Und dann finde ich schon alarmierend, ja. Also Ich kann mich, glaube ich, auch in Stuttgart noch an Bilder erinnern, dass es da unter Markus Babbel, wenn ich mich recht entsinne, schon zu Protesten kam. Und daran hat sich ja bis heute nicht viel getan. Das wird ja eigentlich immer nur noch schlimmer. Und deshalb sehe ich das schon so als Gefahr. Stuttgart ist eh so ein Verein, da sind halt auch gerne mal nur 8000 Leute unter der Woche. Und dann weiß ich nicht so recht, ob sie da nicht wirklich auch, oder ob der Fisch nicht auch da vom Kopf stinkt. Aber das ist, glaube ich, ein Themenfeld, was insgesamt ganz interessant ist, wenn man so mal vergleicht, was Augsburg oder Freiburg oder Mainz oder auch Paderborn jetzt, Entschuldigung, Partyborn, aus ihren Möglichkeiten machen und dann gegenüberstellt, dass man etablierte Bundesligisten mit riesigen Stadien hat, wie Stuttgart, wie Hamburg, wie Bremen, die alle einfach nichts gebacken bekommen. Und dann hast du Vereine wie Hoffenheim, wie Wolfsburg und dann auch die Dosen hier aus dem Osten, die dieses Know-how, was den etablierten Bundesligisten fehlt, mit Geld einkaufen können. Das ist halt schon so eine sehr interessante und sehr gefährliche Gemengelage für die Traditionsvereine. Und ich finde, da macht man es sich viel zu häufig, gerade jetzt auch in Hamburg als alarmierendes Beispiel, zu einfach, indem man sagt, okay, wir machen jetzt eine Ausgliederung, Geld, dann wird das schon. Denn finanziell sind diese Vereine ja eigentlich gar nicht so viel schlechter aufgestellt als Augsburg, als Mainz, als Partyborn. Und,
du lernst es.
Ja, ich werde es hoffentlich vergessen haben, wenn dieser Abend vorbei ist. nein, also ich glaube, das ist eine sehr interessante Gemengelage und vielleicht auch ein etwas größeres Thema als jetzt für so einen Bundesliga-Überblick. Warum es Traditionsvereine nicht hinkriegen mit den Mitteln, die sie haben, die ja zweifelsohne nicht schlecht sind im Vergleich zu kleinen Vereinen, gute Arbeit abzuliefern. Denn das Problem ist ja in Stuttgart vielleicht noch, auch in Bremen so ein bisschen, die sind ja jetzt nicht so wohlhabend, schwimmen nicht im Geld, wie man das in Hamburg vielleicht sogar tut. Aber warum wird da einfach schlechte Arbeit gemacht? Das muss man sich, glaube ich, fragen. Und dann sind wir wirklich an dem Punkt, dass auch Freddy Bobic sich mal hinterfragen sollte und nicht immer nur der Trainerstuhl wackeln sollte.
Ich finde, dass an dem Punkt man die Frage dann doch nochmal auch weiter fassen kann. Ich stelle mir die Frage, warum müssen die Fans, die Ultras es sein, die sich in einem offenen Brief dann zum ersten Mal so richtig krass gegen den Sportvorstand stellen? Und warum kommen solche Stimmen nicht schon längst aus den Medien? Denn die Fakten sprechen eindeutig gegen alles, was die sportliche Führung in den letzten Jahren gemacht hat. Und ich erinnere mich da an eine Aktion zum Ende der letzten Saison, als die Stuttgarter Medien eine Art Wagenburg aufgebaut haben und quasi zusammen mit dem VfB beschlossen haben, bis der Klassenerhalt geschafft ist, berichten wir jetzt immer positiv und mitreißend, damit eben sich ein Spirit entwickelt, aus dem heraus man es dann schaffen kann, nicht gegen die noch viel, viel schlechteren Hamburger anzustinken. Yannick, wie siehst du das als Journalist? Ist dir das auch aufgefallen? Wie siehst du die Rolle der Medien in solchen Konflikten?
Das hat mich auch sehr, sehr irritiert, was da in Stuttgart gelaufen ist. Zumal es mich gewundert hat, weil ich glaube, dass gerade die Erwartungshaltung auch in Stuttgart, im Schwabenland, ziemlich groß ist, ziemlich hoch ist. Und dass eher unter dem Niveau der Leute da ist, sozusagen, was da sportlich läuft momentan, dass man da ganz andere Sachen erwartet. Und deswegen wundert es mich, dass dann die Presse sich da so gemein macht mit dem Verein und nicht stattdessen einfach mehr anprangert, was da das Problem ist. Klar, man muss ja nicht verneinen, dass alle Leser oder die meisten Leser dieser Zeitung sicherlich VfB-Fans sind oder mit dem Verein sympathisieren oder ein Interesse daran haben, zumindest, dass der Verein Erfolg hat. Aber das dann noch zu befördern, indem man einfach auf Negativberichterstattung verzichtet, das ist schon sehr irritierend, würde ich sagen, so aus medialer Sicht.
Aus journalistischer Sicht einfach. Ich sage mal ketzerisch, es interessiert keinen, was mit dem VfB passiert.
Aber ja, das ist vielleicht auch das Phänomen, warum das Stadion dann leer ist. Ja, das könnte durchaus sein. Klar. Also gestern waren, ich habe gerade nachgeguckt, 44.000 Zuschauer im
das
vermeintlichen...
Das ist gut für Stuttgart, ja.
Ja, aber im vermeintlichen Derby. Ich weiß, die ersten Spiele gegen Hoffenheim ist jetzt egal, dass es kein Derby ist und dass es Schwachsinn ist. Aber ich kann mich an die ersten Spiele Stuttgart-Hoffenheim erinnern. Da war die Bude immer richtig voll. Das waren ziemlich hitzige Spiele. Da gab es auch die Sache mit Jens Lehmann, der den Schuh von Salihovic aufs Tor wirft und so. Und jetzt sind da gestern 44.000 Zuschauer. Ich meine, da passen 60 rein. Das ist ja nichts. Also, man hat ja selten in der Bundesliga ein Stadion, das nur zu 3/4 voll ist. Also vielleicht schon Resignation auf jeden Fall.
Resignation, ja, vielleicht ist das das Stichwort. Also ich weiß gar nicht, ob man da sagen kann, auch wenn es ketzerisch gemeint ist, es interessiert niemanden. Ich habe immer mal wieder mit VfB-Fans aus der Region zu tun gehabt und ich hatte immer den Eindruck, das sind einfach sehr, sehr kritische Fans, die ihre Zuneigung auch durch den Stadionbesuch zeigen. Ausnehmen davon würde ich mal Europa League-Spiele, da ist es einfach immer nur total peinlich, wenn nur 10.000 an einem Donnerstagabend im Stadion sind. Aber vielleicht ist das auch so ein Mix, der da noch dazukommt, diese Kritik des Publikums. Gut, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Lasst uns noch ganz kurz über Hoffenheim sprechen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die machen einfach das gut, was sie in der letzten Saison echt immer so schlecht gemacht haben. Sie gewinnen nämlich jetzt auch wirklich die Spiele, in denen sie eher mittelgut ist jetzt der Euphemismus dafür, sind. Und die nächsten Gegner sind jetzt Mainz, Schalke, Hamburg, Paderborn. Jens, du als alter Hoffenheim-Fan. Oh, Paderboring, Entschuldigung. Oh. Jens, du als alter Hoffenheim-Fan, da geht auch noch was für deine zweitliebste Mannschaft, oder?
Zweitliebste, das ist jetzt fast zutreffend, wenn man das umdreht. Dann so, also, ja. Ach, ich strafe Hoffenheim wirklich, seit wir es verpasst haben, die irgendwie aus der Liga zu kegeln mit Nichtbeachtung und kann da wirklich absolut nichts zu sagen. Ich glaube, es gibt wirklich keinen Verein, der mir egaler ist als die, nachdem ich eingesehen habe, dass wir die leider nicht so schnell loswerden. Und deshalb muss ich die Frage leider weitergeben an Yannick, denn ich kann da nichts zu sagen.
Ja, den alten Hoffenheim-Experten. Ja. Korrespondenten. Ja.
Kannst auch einfach sagen, dass es dir genauso geht wie mir.
Egal, ist es mir in gewisser Form auch, aber sobald ich so jetzt irgendwie gesehen habe, was da gerade seit diesem Erweckungserlebnis Relegation, ich habe das ja in Gladbach erlebt, was das einfach bewirken kann, in einem Verein so durch diese Relegation zu gehen und die zu meistern, gerade wenn man schon vorher so abgestiegen war. Ich glaube, dass das wirklich, du hast es vorhin, wer war es, Max, glaube ich, schon gesagt, dass irgendwie der Verein so ein Hauch Tradition, so ein ganz, ganz kleines bisschen ja gerade dadurch bekommen hat irgendwie, weil es so das erste Erlebnis war, das so bleibt irgendwie. Ne? Also jetzt vereinsintern und innerhalb der wenigen Leute, die sich da für diesen Verein interessieren. Aber das hat schon einiges bewirkt auf jeden Fall. Und deswegen, als ich vor der Saison überlegt habe, ja, weiß nicht, wie ich jetzt so eine Tabelle tippen würde für diese Saison, hatte ich Hoffenheim auf jeden Fall auf dem Zettel, dass die da so unter die ersten sechs rutschen könnten. Weil, ja, ich glaube, dass die einfach jetzt mal, wenn man das mal ganz objektiv angeht, gute Arbeit machen, dass das sehr unaufgeregt inzwischen da passiert. Dass sie eine gute Mischung haben, einfach jetzt noch einen guten Torwart bekommen haben, mit Oliver Baumann, Firmino, Volland sind sowieso klasse Spieler und ja, also deswegen sehe ich da eine große, ich hätte fast gesagt Gefahr, dass sie sich mal für den Europacup qualifizieren.
Auf jeden Fall eine Gefahr für Partyborn. Das einzige Spiel, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist Freiburg gegen Hertha am Freitag 2:2. Ich glaube aber, dass man das irgendwie auch kurz zusammenfassen kann mit den zwei Sätzen. Zum einen, it's good to have a Ronnie, vor allem wenn er einen Freistoß schießt. Und zweitens, meine These, die ich zur Diskussion freigebe, vielleicht kann Jens ja anfangen, Hertha und Freiburg, die bleiben beide noch länger unten drin in der Tabelle, oder?
Ich dachte, ich hatte mich schon gedanklich darauf eingestellt, dass du den Satz beendest, die bleiben beide in der Liga. Denn das ist unterschrieben. Aber ob die beiden drin bleiben, weiß ich nicht. Ich fürchte, es gibt echt Kandidaten, die sich dann noch dümmer anstellen und das auch noch mittelfristig tun. Mhm. Ich bin nur gerade schockiert, dass Julian Schieber kein Tor gemacht hat. Was eine Pflaume. Entschuldigung. Letzte Woche hätte ich noch gesagt, Schieber für Deutschland. Aber jetzt, boah, nicht mal gegen Freiburg. Entschuldigung.
Nein, schön, wie du auch einfach verdienten Ex-Spielern nicht in den Rücken fällst.
Nein, ich war wirklich, also nachdem ich gesehen habe, was Gomez im Nationaldress veranstaltet hat, da wurden die Rufe in mir nach Julian Schieber laut.
Wirklich? Okay, das ist jetzt aber auch ein bisschen gemein, Mario Gomez gegenüber.
Ja, ja. Ich gönne Julian Schieber auch wirklich alles Gute. Das hat halt einfach nicht gepasst hier, das passiert. Ich bin da überhaupt nicht sauer oder sowas, keine Sorge. Nee, aber ich glaube, die beiden Mannschaften, das ist halt wirklich sowas, was ich gerade beim VfB ansprach, das sind so Teams, Die machen ganz gute Arbeit, die haben vielleicht nicht so viel, aber die haben Ruhe. Wie auch Hoffenheim jetzt leider, wie Yannick richtig feststellte, da ist alles in Ordnung, ruhig, die können in aller Ruhe arbeiten. Vielleicht auch, weil es nicht so viele Leute interessiert, spielt aber auch keine so große Rolle. Und die werden alle ihren Weg gehen und sind dann souverän Teams für Platz
14.
Ja, eben, reicht doch. Für Platz 10, 12, 13, 14. Aber das ist ja auch ein
Schritt. Freiburg reicht das sicher, das weiß man ja.
Ja.
Yannick, siehst du ähnlich?
Was Freiburg angeht, auf jeden Fall. So dieses Gefühl, dass sie dann doch wieder drin bleiben. Hertha weiß ich auch nicht, ob das mit der Ruhe dann immer so bleiben wird. Ich glaube, dass man sich da gerade nach den Investitionen im Sommer, die es da gegeben hat, ein bisschen mehr erwartet hat. Und gerade die Rückrunde war ja schon sehr, sehr schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte die da überhaupt noch geholt haben. Ramos weg und ja, so clever auch noch Alagui jetzt. Na, ja. ja, also Hertha habe ich so ein bisschen auf dem Bremen- und Stuttgart-Zettel. Jetzt vielleicht natürlich aus einer anderen Richtung kommt, weil die letzte Saison unterm Strich dann positiver war. Ja, aber so ganz traue ich dem Braten dann noch nicht und denke, dass es da auf jeden Fall unruhig werden könnte, wenn da die Erfolge jetzt noch ein paar Wochen ausbleiben und die da unten drin bleiben. In Freiburg natürlich nicht, da ist alles entspannt. Da gibt es Wein im Stadion und alle lassen es sich gut gehen und feiern Platz 14.
Aber wo siehst du denn, Entschuldigung, die Basis für die Unruhe bei Hertha? Denn ich weiß nicht, haben die, also bei Stuttgart oder Hamburg, da sehe ich halt noch Ansprüche, die nicht bedient werden. Und bei Hertha?
Ja, das ist aber dann doch, also auch wenn es jetzt angeblich Hertha keine Fans hat, wie man immer sagt, oder was, aber irgendwie sind ja doch ziemlich viele Leute im Stadion da. Und Hauptstadt bleibt Hauptstadt und Hauptstadtdenken bleibt Hauptstadtdenken. Und dann haben die einfach dieses ganze Geld eingenommen und jetzt ja auch Spieler gekauft, wie so ein Stocker, der ja noch gar keine Rolle gespielt hat. Und ja, ich einfach denke, dass Hertha sich mehr erhofft hat, als irgendwie in der Liga zu bleiben. Ist okay. Jetzt meine ganz persönliche Meinung. Und ich glaube, wenn man dann jetzt lange um Platz 15 rumkrebst, dass da Unruhe entstehen wird.
Wir werden es sehen. Wird sehr spannend zu sehen, wie sich dann Michael Preetz verhalten würde, wenn es so käme. Denn bisher wirkt das tatsächlich alles sehr souverän und ruhig, wie die da ihr Programm abspielen. Ich danke euch. Wir haben jetzt wirklich den Spieltag erschöpfend besprochen. Vielen Dank dafür. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Es wird jetzt direkt zur englischen Woche erstmal keine Schlusskonferenz vom Rasenfunk geben. Und wann wir uns zurückmelden, das ist auch für Frank und mich noch ein großes Geheimnis, weil ich die Frechheit besitze, mich in einen Urlaub zu begeben und es noch nicht so ganz klar ist, ob von dort eine Sendung möglich ist und wie wir das alles hinbekommen.
Also Born, oder wohin?
Ich wollte es unbedingt geheim halten, damit ich da nicht von Fans belästigt werde, aber jetzt musstest du es wieder raushauen. Habe ich
dein Urlaub geleakt, ja.
Ja, ich werde 17 Meter vor dem Tor von Party Born ein kleines Campingzelt ausschlagen, weil die haben jetzt noch ihren...
Ein Stoppelcamp, Entschuldigung.
Ein Stoppelcamp, oh, wunderschön. Mein Gott, wir müssen aufhören. Besser wird's morgen.
Ja.
Also ich empfehle allen Hörern, die Heimweh nach uns haben, hört diese Folge einfach mehrfach. Es lohnt sich. Vielleicht macht ihr ein Trinkspiel draus und trinkt immer dann, wenn wir Party Born gesagt haben.
Moment. Party Born.
Party Born, Party Born, Party Born.
Ach, ihr habt einfach meinen Humor. Ich kann nicht anders, als mich nur noch mal herzlich zu bedanken bei Yannick Sorgatz. Folgt diesem Mann bei Twitter @aufmplatz. Lest sein Blog, kauft seine Bücher und findet alles gut, was er in die Zeitung schreibt. Yannick, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, danke dir auch.
Und ebenso viele Lorbeeren möchte ich an Jens verteilen. Er heißt bei Twitter @baumwollhose. Es gibt niemanden, der schwarz-gelber twittert als er. Schaut auch schwarz-gelb.de. So,
aber danke trotzdem natürlich.
Vielen Dank, dass du dabei warst und würde mich freuen, wenn wir dich nochmal in dieser Runde begrüßen dürften.
Wenn ich weiterhin gegen Manuel Neuer pöbeln darf, bin ich immer zu haben.
Wir werden mal sehen, wir lassen einfach eine Abstimmung machen. Liebe Fans, schreibt uns doch bitte bei Facebook oder Twitter, ob in weiteren Folgen gegen Manuel Neuer gepöbelt werden darf. Und wir freuen uns auch sehr auf weitere Verballhornungen von Paderborn. Vielleicht gibt es da ja noch weiteres Potenzial für die Boulevardpresse. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, folgt uns bei Twitter, liked uns bei Facebook. Wenn ihr mögt, kreist uns ein bei Google+, rezensiert uns bei iTunes und vor allem haltet uns die Treue, auch wenn man jetzt vielleicht eine kürzere Weile nichts mehr von uns hört. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Übrigens, im Tatort wurde jemand ermordet. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.